Il Giro d'Italia, dove le ruote bruciano, i cuori impazziscono e la passione esplode. Una corsa che riflette l'anima dell'Italia, porta i corridori ai loro limiti e fa impazzire i fan di entusiasmo. I passi alpini diventano ostacoli mitici, le tappe diventano battaglie epiche, i vincitori diventano eroi che entrano nella storia. Un vero sogno su due ruote che ogni anno viene sognato di nuovo.
Ah, che bello! Grazie Camilla. Ja, vielen Dank und auch an Björn, denn unsere weiblichen Giro-Intro-Einsendungen, die kommen immer über einen Agenten jetzt in letzter Zeit. Also, danke an euch beide. Ja, ein sehr, sehr geiles italienisches Intro hier für die Folge. Mein Name ist Bastian Marx.
Ja, Buenos Dias, mein Name ist Paul Voss.
Und meine Andi Storff.
Herzlich willkommen im Besenwagen.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Wir haben heute Sally als Partner mit an Bord des Besenwagens und ich kann euch auch schon aus eigener Erfahrung sagen, die App ist als Reisebegleiter Gold wert und kommt für Basti und Paul auch genau zum richtigen Zeitpunkt. Ihr beide seid ja ab nächster Woche beim Unbound in den USA und habt ihr vielleicht schon mal geguckt, was euch das Datenroaming da kosten wird?
Ja, gute Frage. Ich bin ja jetzt nicht so oft unterwegs.
Ja genau, ich habe da schon ein bisschen mehr Erfahrung und ich kann auf jeden Fall da leider auch sagen, dass das normalerweise sehr, sehr teuer ist.
Ich war letztes Jahr nochmal da und habe mir da schon die Sally-App runtergeladen. Mit der App installierst du dir dann eine eSIM und kannst dir dann Datenpakete für dein Reiseziel buchen und sparst dabei gegen die teuren Roaming-Gebühren so richtig. Du kannst das auch alles schon vor deiner Reise einrichten, dann brauchst du auch nicht irgendwo am Flughafen erst eine SIM-Karte kaufen oder vor Ort ständig irgendwo nach WLAN in Cafés oder sonst wo suchen. Das ist auf jeden Fall bequemer und total entspannt.
Ja, ey, vielen Dank, Andi. So, ey, wie kümmerst du dich bitte hier um uns? Mega Tipp auf jeden Fall.
Ja, ich bin auch froh, dass wir jetzt Sally an Bord haben, weil ich natürlich auch hoffe, dass wir jetzt einen schönen Rabattcode bekommen.
Na klar, Paul, das war ja klar, dass du fragst. Aber natürlich gibt es für dich und auch alle anderen Hörerinnen und Hörer über sally.com/besenwagen 15% auf alle Datenpakete. Die gibt's übrigens für über 190 Länder und lohnt sich also auch für Reisen innerhalb der EU. Und kleiner Tipp noch, die App hat auch einen Werbeblocker integriert, das spart nämlich noch zusätzlich mal Daten.
Nice. Sag ich auf jeden Fall nochmal ein ganz dickes Dankeschön und hab mir hier in der Zwischenzeit die App direkt schon runtergeladen.
Ja, und hätte ich das eher gewusst, hätte ich mir auf jeden Fall in meiner letzten USA-Reise schon ein paar Euro sparen können.
Frag mich doch einfach, Paul. Aber jetzt wisst ihr Bescheid, sally.com/besenwagen und ihr surft entspannt und kostengünstig bei eurem nächsten Trip.
Bei Fragen einfach immer Andi fragen.
So sieht's aus.
Und den Link zum Angebot von Sally mit allen notwendigen Infos findest du natürlich nochmal bei uns in den Shownotes.
Ja, Basti macht uns Druck, dass wir nicht so lange über irgendwelche Themen hier reden sollen. Deswegen gehen wir jetzt mal hier ganz zackig durch.
Paul, schon direkt Stress.
Paul, ganz zackig durch die Themen hier.
Basti hat nur gesagt, wir könnten darüber auch im Podcast sprechen.
Über was?
Über dein Heat-Training zum Beispiel. Wie krass du geschwitzt hast, dass du in deinem eigenen Schweiß danach badest. Das hört sich alles ziemlich eklig an.
Alles klar. Ja, genau. Erklärung, Heat-Training, Paul Voss. Mit Erklärung für die, die nicht wissen, was es ist.
Oh nee. Also
klar,
dazu
auf jeden Fall.
Nein, dazu gibt es haufenweise Podcasts, unter anderem eine Outside-Folge mit meinem Trainer.
Du kriegst das in zwei Sätzen hin.
Ja, Heat-Training macht man, um sich an die Hitze zu gewöhnen. Man kann aber auch Höhentraining damit simulieren.
Aber was so, das ist es?
Kurzfassung. Reicht mir.
Man sitzt auf einer Rolle mit seinem Fahrrad und zieht sich ganz viele warme Sachen an oder Maleranzug, was auch immer. Auf jeden Fall so, dass man sehr heiß wird. Idealerweise über 38,4, 38,5 Grad Körpertemperatur. Da gibt es noch einen Unterschied zwischen Hauttemperatur und Kerntemperatur, aber auf jeden Fall gibt es da so einen Heatstrain, heißt das, und der ist 10 das Maximum. Und ich hatte gestern 9,9 von 10, anderthalb Stunden lang, und ich habe mich danach in meine Badewanne gesetzt. Und ich hätte, also es war so viel Schweiß, der aus meiner Regenjacke, weil ich fahre mit Wintertrikot und Regenjacke, der rausgelaufen ist aus dem Ärmel, dass ich hätte da drinnen einfach baden können. Ich hätte in meinem eigenen Schweiß baden können.
Setz dich dann in eine kalte Badewanne?
Nein, ich war einfach komplett fertig. Ich habe mich einfach reingesetzt.
Ach, ohne Wasser?
Kurz
so.
Ja, weil ich lasse mal noch mal so ein bisschen nachköchern, weißt du? Bis ich richtig schön gar bin. Auf jeden Fall kam dann noch der Postbote und da musste ich damit Pakete annehmen. Da bin ich mit so einem Handtuch über den Kopf zur Tür gegangen, erstmal fast auf meinem eigenen Schweiß ausgerutscht auf meinem Boden und stand dann wirklich so in der komplett nassen Radhose, Winterjacke mit natürlich, wie heißt das hier, Regenjacke an, eine Wollmütze und dem Handtuch über meinen Kopf, komplett rot vor dem, hab das Paket angenommen.
Gut, es ist halt immer noch Berlin. Ich glaube, so alle anderen Postboten aus anderen Städten Deutschlands oder anderen Gegenden, die wären geschockt gewesen. Berlin, glaube ich, ganz normal. Ja, ganz normaler Dienstag.
Für den noch eine 3,4 auf der Skala von 1 bis 10 von weirden Paketlieferungen.
Ja, zum Glück kennen die Postboten mich. Ich habe denen schon in verschiedenen Outfits Pakete abgenommen. Von daher, die war jetzt nichts Neues, aber ja, war auf jeden Fall auch für mich eine nicht so schöne Erfahrung.
Grande. Früher hat man so von Eddie Merckx oder so, die haben, oder weiß ich nicht, irgendwie so ganz früher haben die mal so in der Sauna auch trainiert, Rolle gefahren. Das war eigentlich dann schon jetzt wieder komplett on vogue.
Ja, ich weiß aber nicht, ob sie das gemacht haben, um andere Sachen auszuschwitzen, um den Körper zu reinigen. Aber Heat-Training ist echt on vogue. Das ist sogar so on vogue, dass selbst Mats Pedersen es macht. Der findet es natürlich scheiße, wie er eigentlich alles scheiße findet, was nicht draußen bei 10 Grad und Regen Radfahren ist. Aber er macht das halt anscheinend auch und findet es gut und sagt selber auch, es bringt was.
Aber hast du dann sagt, so ein Fieberthermometer die ganze Zeit im Anschlag? Oder?
Ich hab's die ganze Zeit im Hintern, ja.
Und darauf wollte ich raus.
Nein, ich hab so einen Sensor an meinem Brustgurt, der quasi meine Körpertemperatur misst. Aber das haben wir mittlerweile auch alle.
Modern.
Also das ist jetzt auch sehr weit verbreitet, ist auch nichts Neues. Genau.
Tja, zum Glück muss ich sowas nicht mehr machen.
Also wer mal Bock auf Baden hat, ne, kommt bei mir gerne vorbei.
So, ich gehe mal in den Feedback-Corner und will mich erstmal herzlichstens bedanken. Wir waren ja am Freitag, es war ein sehr ereignisreiches Wochenende. Wir waren Freitag erstmal in Berlin, haben Live-Podcast gemacht. Vielen Dank für all die da waren. Das war richtig voll, richtig gute Leute, gute Stimmung, tipptopp. Beim Ride nächsten Tag auch wieder. Und wir kriegen sowohl dort als auch über E-Mail in letzter Zeit meines Erachtens nach außergewöhnlich viel Komplimente. Also es schreiben irgendwie, Paul hat es eben schon gesagt, früher haben wir irgendwie dauernd Kritik bekommen oder wenn wir was bekommen haben, dann was Kritik. In letzter Zeit schreiben uns einfach sehr viele von euch nette Sachen und ob dann da noch Fragen dabei sind, so hier für die Folge und so weiter oder nicht, aber auch einfach so, es ist großartig. Vielen, vielen Dank für alles, was da so kommt. Jetzt gerade erst, ich habe es mir dann heute aufgeschrieben wegen der Mail, die Paul uns von Frank weitergeleitet hat, der nochmal zu einem Thema von letzter Woche Bezug genommen hat und der wird schon selber wissen. Auf jeden Fall, ja, danke für die vielen lieben Worte, die uns so erreichen in letzter Zeit.
Das heißt nicht, dass ihr uns jetzt mehr Kritik schreiben müsst. Nee. Einfach so beibehalten. Ja. Das ist, weil ich bin meistens der Erste, der die Nachrichten filtert und das tut mir seelisch gut, dass ich reingucke und ich nicht erst im ersten Satz schon direkt gedisst werde. Von daher, ja, vielen Dank.
Ja, großartig. Wir haben so ein kleines von zweierlei Seiten Update von Juri, da wurden wir nämlich auch gefragt, der war ja in unserer ersten Giro-Sonderfolge noch mit einer Voicemail vertreten, hat da aus Alpecin-Sicht so die Dinge geschildert und also Juri Hollmann und der ist dann in Neapel schwer gestürzt, wir hatten es letzte Woche schon erwähnt, der hat unter der Woche mich angerufen, Paul hat eben gesagt, gestern hat er nochmal Pauls Freund Philipp Walsleben angerufen, das ist weiterhin echt kompliziert bei ihm, also kein normaler, guter Heilungsverlauf hier. Wir können hier noch keine, ja, wir können einfach nicht sagen, so, Juri geht's tipptopp, der ist jetzt bald wieder am Start, aber ist auf jeden Fall stabil und meldet sich bei uns und wir geben hier Updates, sobald es irgendwas Sinnvolles Neues gibt von ihm.
Genau. Mehr gibt es da eigentlich nicht zuzusagen. War eine gute Besserung.
Genau. Da hat uns noch jemand geschrieben, dass die Straßen-DM doch extrem bergig ist. Also das kann ich noch gar nicht glauben. 4400 Höhenmeter.
Doch. Ich weiß nicht, bist du da irgendwann mal... Wir haben ja jetzt ja beim Live-Podcast in Berlin erfahren, dass du ja früher auch Lizenzrennen gefahren bist, was für mich neu war. Bist du mal Sichtungsrennen gefahren?
Nee.
Nachwuchsklassen wahrscheinlich nicht. So, das ist ja Linden, ne? Glaube ich, ist Start und Ziel. Und Linden ist ja so der, die Radsport-Hochburg da in dem Umfeld oder im Umkreis. Und da ist in der Tat, ist nicht flach. Und da kriegst du jetzt nicht die 4000 Höhenmeter über sehr lange Anstiege zusammen, aber über eklig steile Anstiege. Und auf so einem Rundkurs kann ich mir schon vorstellen. Und man darf auch nicht vergessen, es gibt 4000 Höhenmeter und es gibt 4000 Höhenmeter. Ne? Mhm. Also die kann man ja unterschiedlich erreichen. Von daher ist schon möglich. Ja.
Kann man unterschiedlich erreichen, natürlich. Aber ich sag mal so, 4400 Höhenmeter in der deutschen Meisterschaft für einen Sprinter jetzt eigentlich schon K.O.-Kriterium, oder?
Ja, weiß ich nicht. Also ich würde sagen, also ein André Greipel an richtig krassen Tagen.
Ist deutscher Bergmeister geworden.
Nee, aber auch der hat ja auch schon schwere deutsche Meisterschaften gewonnen dafür, ja, bei den Profis. Ja. Würde ich sagen, auf dem Kurs, ich kenne ihn jetzt nicht, finde ich jetzt nicht unmöglich, weil es sind ja, glaube ich, wie viel? 300 Höhenmeter pro Runde oder sowas?
370
Höhenmeter. Ja, genau. Ja. Und das sind ja eher mal so kürzere Anstiege, ich denke so um die 5 Minuten. Und ja gut, der Radsport hat sich seitdem ein bisschen gewandelt, aber ja, also ich würde sagen, ich würde das nicht per se sagen, dass ein schneller Fahrer oder ein Sprinter dann gar nicht mit ankommt. Ich glaube, es kommt echt auf die Fahrweise drauf an.
Ja, ist ja auch immer bei der deutschen Meisterschaft dann letztendlich so, wer kann mit wem oder will mit wem fahren. Das ist ja jetzt ein bisschen so ein ausgeglichener, ne? Wieder.
An einem richtig guten Tag.
Also komplett Bora wird nicht mit Pascal Ackermann ankommen wollen.
Ja gut, nee, aber also ich glaube, ein Sprint kommt da sowieso nicht an, aber das heißt ja lange noch nicht, dass Pascal Ackermann nicht trotzdem in der Spitzengruppe ist. Ne? Also ja, wird auf jeden Fall interessanter als dann so ein, ja, hauptsächlich flacher Kurs, wo dann auch nicht so viele Profimannschaften dabei sind mit viel Unterstützung. Ne? Also wer fährt dann für wen da den Sprint an und so, ist mir schon recht, dass da so ein bisschen mehr Spannung einfach im Rennen sein wird, wenn es ein bisschen profilierter ist.
Ja, ohne den Kurs jetzt zu kennen, aber ich glaube, dass wir wahrscheinlich eher so, auch so eine Fahrweise sehen wie letztes Jahr, wo Marco Brenner gewinnt, dass es eher so hinten raus mit der Brechstange halt über lange Fluchtgruppen auch funktionieren kann. Aber ja, wir werden sehen, ist noch ein bisschen Zeit. Wenn wir mehr über den Kurs wissen, können wir nochmal drüber reden.
Ja, ich habe es dann schon gesagt, in Berlin waren wir. Ein veranstaltungsreiches Wochenende auf jeden Fall. Ich bin dann direkt samstags nachmittags zurück und bin dann Sonntag hier mit unserem vierten Mann Fabian zu rund um Köln an Agathaberg gefahren mit dem Fahrrad.
War der auch im Fernsehen?
Ja, der steht hinter mir. Den sieht man auch.
Das schneidet der raus.
Als allererstes sind wir in unser Freund Florian Monreal reingebongt da, oben auf dem Agathaberg.
Das Geile ist, Moni, der, also Teamchef bei Lotto, wie heißen die jetzt? Lotto Kernhaus, oder? Lotto Kernhaus, der ist ja, mittlerweile ist das Team ja wirklich zum Glück so professionell, dass der wie so ein richtiger Patrick Lefebvre einfach nur selber im Auto durch die Gegend fährt und sich einfach die guten Punkte stellt. Oder?
Ey, und Agathaberg ist wirklich so, es ist so ein bisschen wie so Deutsch-Flandern-Rundfahrt. Da ist so ein Verein, das ist ja ein Minikaff. Also das sind 40 Häuser, wenn überhaupt. Eine Kirche und ein paar Häuser außenrum. Und da ist so ein Verein und die machen an der Schule oder was auch immer das da ist, so ein riesen Kuchenbuffet, Filterkaffee, also wirklich, und da sind 200, 300 Leute stehen da am Berg. Er ist echt geil, eigentlich. Dieses Teil ist, weiß ich nicht, 300 Meter lang, sau steil, und du kannst da sehr gut die ganzen Fahrer sehen. Die kommen da manchmal dreimal, diesmal zweimal durch. Großartig. Also, wenn nächstes Jahr jemand sich rund um Köln irgendwo hinstellen will, Agathaberg, kriegt man auch leichter raus. Aber ja. Genug von dieser Veranstaltung. Gleichzeitig war ja das Jan-Ulrich-Festival.
Nee, ich eine Sache will ich nur kurz dazu sagen. Ich finde, also ich habe jetzt auch noch mal hart Werbung gemacht für den guten Ole Theiler. Also, falls uns irgendwelche Teamchefs zuhören, über KT hinaus, gib den Jungen mal vielleicht eine Chance. Könnte sich eventuell lohnen. Also Motor hat er auf jeden Fall. Ja.
Ist schon ein guter V8 drin.
Ja, guten. Also genau, auch mit Drehzahlbegrenzer und so, aber der brummt halt immer, ne? Kriegst halt nicht kaputt.
Ich hab's ja im Fernsehen gar nicht gesehen, aber der ist ja quasi von 186 Kilometer oder was das war, 184 alleine vorne gefahren quasi. Alleine und zu mehreren.
Ja, nee, aber wie auch immer, aber ist jetzt, aber ich glaube, so viel ist auf jeden Fall schon ein, zwei aufgefallen und ich hoffe, dass sich daraus was ergibt.
Ja, ja. Ja, und Jan-Ulrich-Festival mit, wir kennen ja Rick Sauser, der das ausgerichtet hat und der hatte uns natürlich auch eingeladen, aber da wir da in Berlin waren, hatte ich schon abgesagt, ich hatte aber von Rick schon zwei Karten reserviert und dann dachte ich so, ich schicke Außenreporterin hin und dann meine Freundin dahin geschickt, die mit einer Freundin am Start war und das Witze, ja, es, ich glaube, es war genauso, wie, hey
Basti,
wie man sich vorstellt.
Niemand weiß, wer deine Freundin ist, du musst den Namen dazu sagen, du hast noch nie gesagt, deine Freundin, du hast immer gesagt Wilma in den letzten 100 Folgen.
Ja gut, aber dann weiß man ja, dass sie so heißt. Auf jeden Fall so lustig einfach, kommt die am Sonntagabend nach Hause und ich sag nur so, ey, vor 4 Jahren hast du noch nie auf dem Rennrad gesessen und jetzt gratuliert dir Jan Ulrich zum 2. Platz bei der Bergwertung beim Jan Ulrich Grand Fondo. Also mir hat Jan Ulrich noch zu nichts gratuliert, euch.
Wozu denn auch?
Ja.
Ich habe ihn jetzt zu meinem Geburtstag noch nicht eingeladen und sonst wird mir auch recht selten gratuliert.
Ja.
Ansonsten habe ich von dem Ganzen, muss ich sagen, nichts mitbekommen. Aber außer Social Media habe ich auch keinen Zugang zur Öffentlichkeit, muss ich sagen. Sorry.
Und in unserem Social Media kam das nicht so richtig vor, in meinem auch nicht. Also Rick Sauser hat mir die Reels per WhatsApp geschickt vom Jan-Ulrich-Festival. Ich glaube, der hat das schon ganz gut gemacht und es war halt so eine, das waren wirklich halt Ulle-Fans, ne? Wie man sich's vorstellt, grundsätzlich eine entspannte Ausfahrt und es gab so ein getimtes Segment. Das war dann diese Bergwertung.
Ach so, das war gar kein Rennen?
Nee, das war kein Rennen. Es sind schon ein paar Leute so zügig gefahren, wie es ging vorne. Ist auch mein guter Freund Italian Madness war dabei mit dem Gonzo-Anzug von 1900 irgendwas, den Jan Ulrich auch wirklich getragen hat. Aber ansonsten war das einfach nur quasi gesperrte Straßen, auch so Verpflegungscorner und so weiter. Gab's auch, also es gab auch so Schinkenbrote in der Verpflegung und so weiter. Richtiges
also Rennfahrer-Food. Also eigentlich eine RTF.
Sowas wie eine RTF, aber 3 Runden. Oder 4. Je nachdem, wie schnell man war.
Okay.
Ja.
Und ein Berg mit Zeitmessung. Und da ist Wilma Zweite geworden.
Stark. Herzlichen Glückwunsch. Auch von mir.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Wilma.
Ja. Vieles erreicht Jahr, schon in der kurzen Karriere.
Ja, auf jeden Fall schon mehr Podien dieses Jahr als du.
Das stimmt. Letztes Podium war beim Bütchensprint Bickendorf. Der ist, glaube ich, auch demnächst, oder?
Der ist auch demnächst, aber irgendwie passt das mit meiner persönlichen Terminplanung nie überein.
Ich glaube schade, ne? Sogar, dass der irgendwie, der ist am, genau, weil Dominik Röhls hat mich eingeladen und der ist am Paris-Tour-de-France-Tag und da mal, bin ich vermutlich.
Ist es das Ding, wo ihr schon mal gegeneinander gesprintet seid?
Ja, wir ja nicht dran? Gegeneinander, aber wir haben beide teilgenommen.
Aber das ist das, ne?
Ja.
Ich bin in der ersten Runde rausgeflogen gegen Marcel Wüst, immerhin.
Ja, das ist in Ordnung.
Ich habe den auch gewinnen lassen. Der sah motivierter aus als ich.
Gehen wir zur aktuellen Entwicklung.
Aktuelle Entwicklung, ja.
Ja, es gibt eine, ich weiß nicht, gute, schlechte Nachricht. Auf jeden Fall eine Nachricht, dass André Greipel nicht mehr der Bundestrainer ist, sondern Jens Zemke, der erneute Bundestrainer ist, der ist ja früher schon mal war. Oder ich glaube, er ist die neue Vertretung, oder? So hat sich es eher angehört. Auch nicht so richtig fest, sondern halt.
Es wurde auch irgendwie die sportliche Leitung genannt oder so, ne?
Oder sportliche Leitung, genau.
Ja.
Ja.
Ja, dass André das nicht mehr hauptamtlich macht, das war irgendwie, glaube ich, schon länger klar. Ich wollte heute mal mit ihm telefonieren, auch noch zum anderen Thema, aber hat nicht gepasst, wird mich wahrscheinlich morgen anrufen. Deswegen habe ich da von seiner Seite aus erstmal keine erste Hand Infos. Ist jetzt auch nicht die Riesenmeldung, aber muss hier schon mal kurz genannt werden. Ne? Also Jens Zemke auch schon mal hier gewesen, war auch eine sehr lustige Folge. Gerne nochmal in unsere Suchmaschine auf der Besenwagen-Website. Da haben wir nämlich so eine Gästesuchmaschine. Einfach Z eingeben, dann geht's, glaube ich, schnell.
Ja, aber das eigentlich Interessante an der Meldung war der Text dazu,
Ja, erklär
es. Also Basti und ich haben ihn eigentlich so gelesen, dass man denken könnte, da ist so ein kleiner Diss verpackt.
Soll ich das mal raussuchen?
Ja, such das mal bitte raus, weil das ist, und Andi meinte dann ja, wenn man das so lesen will, aber ich habe das so ich habe selten etwas so unvoreingenommen angefangen zu lesen wie das. Und ich dachte, warum schreit man das denn so? Wie gesagt, ich glaube, das war gar nicht, das war, glaube ich, gar nicht so gewollt, aber kommt auf jeden Fall so rüber. Deswegen, der Basti sucht das jetzt gerade mal raus und liest das mal ganz kurz vor, bitte. Und dann können ja auch alle.
Ich werde das jetzt auch extra betonen.
Wer es selber lesen will, bei German Cycling Instagram-Account.
Ja. Nach zwei intensiven Jahren als Teamchef verabschieden wir uns von André Greipel und sagen Danke für deinen Einsatz für den deutschen Radsport, André. Gleichzeitig freuen wir uns über die Rückkehr eines echten Experten, Jens Zemke. Übernimmt die sportliche Leitung der Straßennationalmannschaft und männlichen Radprofis. Jens bringt nicht nur viel Erfahrung aus der Welt, Europameister, bla bla bla. Ja,
genau.
Man kann es natürlich anders lesen, man kann auch einfach lesen. Gleichzeitig freuen wir uns über die Rückkehr eines echten Experten, Jens Zemke.
Ja, aber ich finde, das Echte hätte man immer weglassen können.
Tja, ist die Frage, wer das geschrieben hat.
Ja, Jens Zemke. Nein, Entschuldigung, Jens, ich weiß, Jens will das so nicht schreiben, aber ja, eventuell vielleicht doch mit Absicht eingebaut, keine Ahnung. Aber ich fand's sehr belustigend, muss ich sagen. Ich glaube, da hat gar keiner irgendwas böse gemeint, aber es war auf jeden Fall gut für die Unterhaltung.
Also, dass Betonung viel macht im Satzbau, das wissen wir ja alle.
Genau.
Dass man das auch.
Ja.
Also, ich finde daran eigentlich nur interessant, dass die Halbwertszeiten von Leuten, die sich beim BDR engagieren wollen, nicht sehr groß sind. Also, da waren ja, ich weiß gar nicht, man könnte jetzt eine ganz schön lange Liste aufführen hier an Leuten, die da schon mal was machen wollten und die dann nach sehr kurzer Zeit eigentlich wieder das Handtuch geschmissen haben.
So wie Marketingchef Marcel Wüst. Gefühlte 2 Wochen.
Nee, ja, das stimmt. Und ich habe auf jeden Fall auch großen Respekt vor einigen Personen beim BDR, dass die es da so lange aushalten. Ja. Gehen wir aber nicht weiter drauf ein, weil das würde eine sehr lange Folge werden.
Wir wollten nur diesen Witz machen.
Und sehr monothematisch.
Klappern wir nochmal kurz den Giro ab. Da.
Ey, und da, ne? Wenn Roglic stürzt, weißt du, kurz 5 Minuten später geh auf Instagram, du findest die besten Memes. Es ist so geil, wie einfach dann Leute so überall so Schilder hängen. 0 Minuten since last crash oder irgend sowas oder so viele Tage seit dem letzten Sturz und in 1000 verschiedene Varianten. Und das Witzige ist einfach daran, ich weiß gar nicht, also wenn ich stürze, ärgere ich mich richtig, ne? Es kotzt mich an und es zieht mich runter. Ich frage mich auch, wenn Roglic stürzt, ob das für den mittlerweile so ist wie.
So Tagesgeschäft für ihn.
Ja, so wie halt morgens, weiß ich nicht,
Schuh zu machen oder so.
Ja, weißt du? Ja, oder ist nicht mehr genug Kaffee da? Mist, weißt du? So ungefähr.
Geht auch so.
Ja, genau.
Kommt drauf an, einfach wie oft dir das passiert.
Ja, meine ich ja.
Wenn dir das regelmäßig passiert, dann denkst du, schon wieder kein Kaffee da.
Aber der stürzt ja auch selten schwer.
Ja, also aber der stürzt ja, halt oft.
Ja, der schafft es ja immer so. Also das ist ja auch, glaube ich, so ein mittlerweile vielleicht geübt so ein Abrollgenie, dass ihm halt die Karre wegrutscht und der schon so sich so,
nee,
so wegschlängelt. Also
ich würde sagen, Roglic rutscht sehr viel, der rollt wenig.
Genau.
Also wenn er stürzt, rutscht er eigentlich sehr viel.
Also
er
haut es oft weg, aber so brechen tut nix.
Wie viele Hautschichten er mittlerweile schon abgeräumt hat, ne? Das muss ja auch so krass sein. Also der Körper ist ja andauernd am Reproduzieren von Haut einfach nur. Da macht er gar nichts anderes mehr.
Ja. Häutet sich immer in der Grand Tour.
aber was ich da, dann wäre krass, was er dann für ein Zeitfahren abliefert. Das ist ja so wirklich, andere Leute reden tagelang darüber, dass sie gestürzt sind und nehmen das als Grund, nicht zu performen. Und der fährt einfach so, als wenn nichts passiert wäre.
Kurz erklären, der ist im Recon zum Zeitfahren gestürzt. Also im morgens nochmal die Strecke besichtigt, die Kurven besichtigt und dann auch in einer Kurve gemerkt, die muss ich ein bisschen anders fahren. Also einfach weggeschmiert, war glaube ich auch nicht allzu schnell, wobei so langsame Stürze ja immer auch sehr ins Auge gehen können. Kann ich selber ein Lied von singen?
Da war die Schicht von Sonntag gerade erst wieder drauf, da hat er die wieder abgeschmürgelt.
Ja,
das ist wie so ein Dönerspieß, der wird jeden Tag abgeschnitten Und am nächsten Tag ist er wieder frisch.
Wen hattet ihr getippt fürs Zeitfahren?
Das ist, ich habe niemanden getippt. Ich tippe ja bei euch nicht mit, weil ich das eh abgekartet hier ist, weil Inside News und so. Aber,
Also ich habe nicht auf Dan Hole getippt, sagen wir mal so.
Ja.
Aber ich war am Podium.
Ja. Aber ich finde den Typen immer wieder so krass. Also so ein Respekt vor dem. Ey.
Ich habe geguckt, bis Roglic über die Linie gefahren ist und bin dann selber zum Radfahren gegangen und habe es erst dann quasi nach dem Ride mir das Ergebnis angeguckt. Und als er über die Linie gefahren ist, mit, weiß ich nicht, da eine Minute 13 oder was er Rückstand gehabt hat, dachte ich mir schon so, schwierig. Und dann habe ich mir das Ergebnis angeguckt und dachte mir doch, echt stabil gemacht. Also wieder tatsächlich von den Favoriten das absolut beste Zeitfahren abgeliefert und wieder einiges von seinem Rückstand eigentlich wettgemacht.
Ja, muss man, also kann er auf jeden Fall mit zufrieden sein. Vielleicht hat er sich sogar noch ein bisschen mehr erhofft. Ich glaube, so die Gegebenheiten haben sich hinten raus ein bisschen geändert. Da ist eigentlich keiner mehr so richtig weit vorne reingefahren. Ne? Er ist eigentlich ganz gut drauf. Also er muss ja auch die Moral haben, ne? Also jetzt mal Spaß beiseite. Sind die Stürze natürlich, glaube ich, immer ärgerlich, aber ist ja dann auch ein Zeichen, ne, von Resilienz, dann eben am nächsten Tag wieder zu performen. Und das zeichnet ihn ja auch aus. Ich meine, nicht umsonst hat er diese Palmares. Und einzige Schwierigkeit ist natürlich, dass er eigentlich, wenn es schwer wird, meistens nur noch einen Helfer hat, wenn überhaupt. Und da sind die anderen Teams halt gerade ein bisschen besser aufgestellt, muss man sagen, ne?
Hier ist gerade Hundekampf vorm Fenster. Ich bin gerade abgelenkt.
Ja, da stimme ich dir zu. Vor allem UAE. Aber ja, ich bin jetzt echt mal gespannt, so wie das die nächsten Etappen läuft. UAE hat jetzt wie viele Leute in den Top 7? 4, ne?
Ja, ich glaube, die haben heute ein bisschen verloren. Also Yates und McNulty haben Zeit verloren auch. Auf Etappe 11, über die sprechen wir heute. Oder gerade.
Ja, sind mit 4 Leuten in den Top 9, ja.
Ja. Was willst du da schon groß machen, ne? wenn man sich die Fahrer anguckt, die UAE da mit an den Start stellt? Da denke ich mal, fällt der ein oder andere auf jeden Fall noch raus, bis wir in Rom sind. Aber ob da jetzt von hinten noch was nachrückt, sage ich mal, zum Beispiel bei Bora, das wird dann eher schwierig, ne? Also so mit Taktik ist, glaube ich, Roglic da ziemlich beschränkt. Ich glaube, bei den richtig schweren Bergetappen muss es dann einfach über Stärke gehen, ne? Und nur so kann er den Giro gewinnen. Und anders sieht es dann wiederum halt für UAE aus, die jetzt mit 1 und 2 da vorne eigentlich schon noch immer 2 Karten spielen können, mindestens 2, ne? Ja. Auch ein Yates. Ja. In den Bergen ist wahrscheinlich dann so seine Zeit. Wird natürlich eher schwierig für den, das Ding zu gewinnen, aber wird auf jeden Fall da sein und könnte immer eine taktische Variante sein. Aber wie gesagt, bis jetzt haben wir ja noch nicht so richtig viel Berge gesehen beim Giro. Ne? Es dauert irgendwie schon lang, also ich hätte mal schon gerne eine richtige Bergetappe gesehen, damit man da auch so ein bisschen Klarheit hat. Ist ja auch immer stressig jetzt, ne? So für die ganzen GC-Fahrer, dass die eigentlich alle so eng beieinander sind. Auch die, wo man eigentlich davon ausgeht, ja, irgendwann fliegt der da raus aus den Top 10. Dauert zum Glück nicht mehr so lang.
Ich hätte ja super gerne mal so einen direkten Blick da in den Kopf auch von so einem Roglic. Also sonst kennen wir ihn ja so ein bisschen aus Rundfahrten als einen, der auch jede Bonussekunde mitnimmt.
Genau, das wollte ich mich gerade aussagen. Das ist, finde ich jetzt, Zeitform war gut, aber man muss schon sagen, ist jetzt nicht ein sehr gutes Zeichen, dass er auf den Etappen nicht in der Lage ist, Bonussekunden zu holen, ne? Weil das war halt sonst immer, der hat eigentlich meistens die Sprints gewonnen oder immer Top 3 gefahren. Und natürlich
hat schon Rundfahrten komplett über Bonussekunden gewonnen auch.
Ja, dass so ein Del Toro momentan einfach fixer ist, so. Ich meine, da gewinnt heute schon wieder den Sprint der Verfolger hinter Richard Carapaz. Aber auch so ein Ciccone ist natürlich langsam im Pitcock, aber normalerweise ist Roglic halt auch nicht langsam, da kommt halt auch nur ein Platz von Pellizzari rein, seinem Teamkollegen, seinem einzigen Helfer vorne in der Gruppe. Also ja, ist irgendwie, ich bin mal gespannt, was so die hohen Berge bringen. Ich hoffe, dass er sich noch bessert, aber ich habe auch ehrlich gesagt ganz viel Hoffnung in so einen Ciccone noch. Der wird ein paar Dinge probieren und scheitern, aber der wird es auch immer probieren. Und auf wen ich mich auch freue, ist halt Carapaz. Der stürzt ja auch jede Grundtour, erste Woche stürzt er irgendwie, ne? Der ist jetzt ja auch in der Neapel-Etappe, glaube ich, gestürzt. Mhm. Wie eigentlich fast alle. Aber wenn der jetzt auf dem Rad bleibt, dann werden wir mit dem auch noch viel Spaß haben. Ich glaube, der bricht halt an irgendeinem Tag nochmal richtig ein, aber so eine Dinger wie heute wird er öfters nochmal versuchen. Und das ist halt irgendwie geil. Und ich glaube, Bernal ist auch heiß wie Frittenfett. Also ich glaube, da werden wir noch einiges an Spannung sehen, ohne vielleicht auch einen Roglic, der da eventuell gar nicht mehr ganz so vorne mitmischen kann dann. Aber irgendwie, klar, die langen Berge kommen noch, aber die Explosivität, die da einige Fahrer mittlerweile auch an den Start bringen bei solchen Rennen, finde ich schon auch krass.
Ja, sind alle ein bisschen jünger, ne? Also gerade sowas geht ja dann auch nicht spurlos vorbei, so im fortgeschrittenen Alter. Ich meine, Roglic ist jetzt auch schon 35, wahrscheinlich so Mitte 30, genau Mitte 30, 35, wird dieses Jahr noch 36. Da verliert man vielleicht dann so ein bisschen Spritzigkeit, ne? Und ja, ich glaube auch, dass so unter den GC-Fahrern jahrelang eben nicht so explosive Typen dabei waren. Und jetzt hast du eben da eine ganze Menge junge Fahrer, die das auch können. Ne? Und dementsprechend ist es auch vielleicht nicht mehr so einfach für ihn, da Sprints aus solchen Gruppen raus zu gewinnen. Aber ja, ansonsten denke ich mal, spricht da natürlich auch dafür, dass er die Erfahrung hat und vielleicht dann über die 3 Wochen eine gute Konsistenz abliefern kann. Und spannungsmäßig, ja. Also ich finde noch am spannendsten eigentlich, was die UAE, wie UAE das Ding unter sich aufteilen will. Und eine Sache finde ich spannend, die jetzt vielleicht nicht viel mit dem Sieg am Ende mit dem Sieg zu tun haben wird. Aber Derek G zum Beispiel, der kommt so langsam, aber immer mehr so in Fahrt. Und für mich irgendwie ein spannender Fahrer so zum Zugucken, weil der hatte am Anfang wirklich auch Schwierigkeiten schon so bei den ersten Etappen, hat da ein bisschen Zeit verloren, ne? Auf jeden Fall. Und jetzt mittlerweile, also er war jetzt, sag ich mal, von den GC-Fahrern auf jeden Fall der Beste im Zeitfahren auch. Der kam, glaube ich, noch ein bisschen vor Roglic ins Ziel. Also macht auf Roglic da mal 15 Sekunden gut. Und auf die anderen halt eben ein bisschen mehr. Ist jetzt, glaube ich, im Gesamtklassement auch knapp.
12. Und,
ja, knapp hinter den Top 10.
Der fährt auf jeden Fall, bin ich mir auch ziemlich sicher, noch Richtung Top 5, weil das ist genauso Sekunden, sein Ding.
10 Sekunden auf Platz 9 und auch nur irgendwie ein bisschen mehr als eine Minute auf Roglic auf Platz 5, ja.
Ja. Ja, also das ist ja auch so ein Fahrertyp, ne?
Er sieht eigentlich immer so aus, ob er schon abgehängt ist und dann kommt er irgendwie doch nochmal zurück oder hält sich da so. Ich würde einfach, mich interessiert einfach, wo der am Ende rauskommt. So, weil es ist eigentlich überhaupt kein Contender, so, ne? Aber am Ende, wie du schon sagst, kann schon sein, dass er dann so die Top 5 ankratzt. Ist auch noch nicht so lange vorne mit dabei in der Weltspitze. Kam so, ich weiß gar nicht, wie der genau jetzt zum Radsport kommt, aber ist jetzt so 27. War zumindest dann, ja, er ist erst seit 23 so richtig Profi, ne?
Ja, also 21 war das schon bei einem X-Speed United Continental Team. Keine Ahnung, wo die her sind. Und dann halt 22 Continental bei Cycling Academy, also Israel, bei dem Giro-Team. Ja,
also.
Aber was bei dem, ich finde, der und Carapaz sind so vom Verlauf in der Rundfahrt, finde ich, sind die immer gleich. Die werden hinten raus immer stärker. Nur mit dem Unterschied, dass G halt so aussieht, als wenn der gleich einschläft beim Radfahren und Carapaz aussieht, als wenn der wie jede Sekunde immer wieder sprinten.
Mhm.
Aber so von der Bewegung im Feld, wie sie sich nach vorne arbeiten, sind die eigentlich immer gleich. Weil Carapaz ja auch immer eine unglaublich starke letzte Woche. Und G jetzt ja auch letztes Jahr bei der Tour ja auch hinten raus auch immer besser geworden. Ne? Der wird da noch 9. in der Gesamtwertung und hat sich da einfach auch so jeden Tag immer weiter nach vorne geschoben. Von daher, auf den bin ich auch gespannt. Ja,
ja, passiert hoffentlich nochmal.
Ja, da passiert noch einiges. Giro enttäuscht nie.
Absolut.
Gerade weiß ich nicht. Meine ganzen Tipps gehen daneben. Ich meine, ich tippe auch jeden Tag mal zu viel lassen.
Ja, richtig. Genau, natürlich gehen die dann daneben, aber ich finde jetzt auch heute die Ankunft.
Ne? Geht schon.
Heute die Ankunft war auch wieder geil und dann so bei Carapaz freut man sich halt auch so ein bisschen mit so einfach so ein bisschen Risiko reingehen. Ist schon geil.
Auf jeden Fall. Also hat schon Spaß gemacht, das Finale heute wieder, ne? Die Attacke dann da auch einfach, ja, den Mut da so zu attackieren, den hat er halt, ne? Viele sind ja sehr konservativ und versuchen zu sparen, um vielleicht sich, ja, was aufzuheben für die richtig schweren Etappen. Aber ja, irgendwo musst du halt deine Zeit machen und ich glaube da, ja, weiß ich nicht, ob er da dann wirklich dran denkt oder ob er eher so auf an den Etappensieg denkt. Aber er weiß ja schon, glaube ich, ganz genau, was er da macht, ne? Hat er auch schon die Erfahrung dazu. Ja, aber so, geiler Typ.
Wir haben jetzt auch seit heute einen alleinigen Führenden auf dem Leaderboard vom Besenwagen-Tippspiel.
Andreas Stauff.
Yoshi mit 31 Punkten und drei Leute auf Platz 2 mit 30 Punkten.
Und wo liegt ihr beide?
Also ich war noch nie auf der Seite der ersten 100.
Ich muss gucken.
Ich tippe auch nur daneben. Und Andi ist, glaube ich, auf jeden Fall ist 76. im Moment.
Wie viele nehmen teil?
23 Punkte. Ich glaube, wir haben so 700, 800.
Viele. Eine Million.
Aber ja, ich bin ja auch nur außer die Zeitfahren habe ich ja auch immer den gleichen getippt. Also.
Hast du echt immer Mats Pedersen getippt?
Ja.
Ich dachte, das war ein Scherz.
Ja, heute war ich schon sehr enttäuscht, dass er sich da wieder komplett aufgebraucht hat für seine Teamkollegen. Sonst wäre der Tipp gar nicht so schlecht gewesen, sage ich dir. Hätte ich auch schon wieder einen Punkt mitnehmen können.
Warum hat er das eigentlich gemacht für Ciccone halt?
Ich glaube, er ist einfach auch vom Charakter jemand, der ja die in Anspruch genommenen Helferdienste gerne zurückzahlt. Ja, das hat es ja auch schon direkt gesagt. Es kommt ja dann vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es auf so einem Teamauto genauso kommt, wie es dann von Mats umgesetzt wird, aber ich glaube auch, dass die Gruppe heute eventuell durchgekommen wäre, wenn er da nicht diese Riesenführung gefahren hätte. Also der hat ja innerhalb von ein paar Kilometern da eine Minute den Vorsprung schrumpfen lassen. Die anderen beiden, die jetzt noch dabei waren von Lidl Trek, Patrick Konrad und Matthias Wacek, sahen jetzt im Finale dann auch nicht mehr so gut aus. Ich weiß nicht, ob man das hätte umdrehen können, ne? Dass man sagt, okay, die beiden führen jetzt nach. Aber ich glaube, da nimmt Mats auch gerne die Verantwortung und fährt da hinterher für eben Ciccone. Und in der Punktewertung hat er auch irgendwie 100 Punkte Vorsprung. Also da kann er jetzt gerade so ein bisschen machen, was er will. Ist jetzt nicht so gut für mein Tippspiel, aber ist schon okay.
Also die nächsten drei Tage sind auch wieder stabile Mats-Pedersen-Tipps.
Ja, sowieso. Also ein bisschen die letzte Woche bleibe ich jetzt auch erstmal dabei.
Ja, aber jetzt können sie eigentlich mal irgendwann wirklich anfangen, in die Berge zu fahren. Wann geht denn das da los?
Erst nächste Woche.
Wie, alles eine Woche gepackt?
Erst in der dritten Woche geht's wirklich einen Berg hoch.
Okay. Also, ja, Andi, hast du doch deine flache Rundfahrt.
Etappe 16 ist zum ersten Mal wirklich so das, was man eigentlich vom Giro dann gewohnt ist. Und dann, ja, bleibt es auch ein bisschen so. Es ist nochmal Etappe 18 ein bisschen entschärft, weil die zweite Hälfte relativ flach ist. Am Anfang geht es aber auch schon einen guten Berg hoch und 19, 20 dann nochmal wirklich. Ja, also letzte Woche ist nur eine Etappe und die Schlussetappe nicht wirklich heftig. Okay, lass mal die Türen aufmachen.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
So, Andi und ich haben euch ja letztes Mal schon die neuen Features von dem neuen Whoop 5.0 ein bisschen nahegebracht, ganz grob, und haben euch gesagt, wir führen euch jetzt so über die Dauer mal so ein bisschen in die einzelnen Features ein. Und gerade in der Vorbesprechung haben wir uns schon wunderbar wieder über unseren Alterungsprozess ausgetauscht hier. Andis Kreis ist auf jeden Fall doch auch grün. Ich hatte schon Sorgen. Aber zu einem der neuen Features, nämlich genaueren Messung der Herzgesundheit und der EKG-Feature, hatte Paul uns vor ein paar Wochen schon gesagt, dass ihn das auf jeden Fall besonders interessiert.
Genau, als wir die Information bekommen haben über die neuen Features von dem Whoop-Band, wir sind ja also in der privilegierten Position, wo wir so Infos sehr früh bekommen. Und das hat mich gefreut, weil ich dachte, geil, kann ich endlich meine ganze Paranoia mit irgendwie Herzschlägen, die irgendwie aussetzen und so, jetzt selber überprüfen zu Hause. Oder zumindest mit einem Gerät umschnallen, was mir hilft, gewisse Dinge zu checken regelmäßig. Und zwar in dem Fall ist das Elektrokardiogramm, was man durchführen kann mit dem neuen Whoop-Gerät. Und ja, das checkt dann halt so die Herzfrequenzen und pipapo. Ich bin jetzt auch kein Experte, aber ich drücke darauf mit meinen Fingern, da gibt es so einen Trick, wie man das ermessen kann. Da kommen da Ergebnisse und die sehen alle grün aus und das macht mich glücklich. Und das hilft mir auf jeden Fall dabei, ruhiger zu schlafen. Und im Allgemeinen muss ich sagen, sind jetzt so ein paar neue Features dabei, die ich so gerade als Sportler echt mega gut finde, weil das schon noch ein bisschen mehr Sicherheit mit sich bringt, um ehrlich zu sein. Weil ab und zu hat man dann doch schon mal noch so ich zumindest, so gewisse Paranoia, wenn man viel reist, krank ist ab und zu mal, auch wenn man Dinge auskurieren lässt. Ersetzt zwar keinen Arzt, aber hilft einem, Dinge auch vorher zu erkennen.
Ja, das sind auf jeden Fall die Features in der neuen Live-Mitgliedschaft. Wer jetzt nicht so Paranoia hat wie Paul, für den ist vielleicht Peak oder One auch ausreichend. Es gibt nämlich 3 Memberships jetzt auch neu mit dem Whoop 5.0. Und ja, da kann man sich einfach für seine Bedürfnisse einfach eins auswählen und dann damit arbeiten. Ich kann jetzt auf jeden Fall so langsam bestätigen, ich habe noch 2 Tage, dann habe ich die 14 Tage Akkulaufzeit erreicht, also und bin noch bei über 20%, also das sollte locker reichen. Für mich auf jeden Fall ein wirklich gutes Update. Und ja, wenn man jetzt noch ein Whoop 4.0 zum Beispiel hat und das gerne upgraden will oder upcyclen will, alle Informationen dazu gibt es natürlich auch bei uns über die Shownotes unter dem Link join.whoop.com/Besenwagen. Da gibt es dann auch die Infos genauer zu den Mitgliedschaften. Es gibt einen schönen Rabatt auf die Mitgliedschaften oder man kann das Ganze einfach mal einen Monat lang testen und dann mal schauen, wie die Werte so sind.
join.whoop.com/Besenwagen noch einmal in flüssig und ja, wenn ihr Fragen habt, fragt uns auch immer. Alles klar, Besenwagen macht die Türen auf. Ich glaube, in Rohndorf, du kannst mich gerne gleich nochmal berichtigen. Und wir haben, glaube ich, noch nie so wenige, also unter 60 Sekunden Zoom-Meeting mit einem Gast gemacht, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Aber Lind Heutenberg top vorbereitet und Paul Voss so brennende Fragen unter den Fingernägeln, dass wir hier direkt reinstarten müssen. Erstmal hallo, Lin.
Hallo.
Und jetzt geht's los.
Hallo, Lea.
Soll ich direkt anfangen und dich korrigieren, Basti?
Ja.
Das heißt nämlich
ja.
Köln-Rondorf.
Rondorf.
Richtig.
Ja, aber das können wir gleich klären. Sondern erstmal erklär mal kurz, also du heißt ja eigentlich Lea Lin Teutenberg.
Richtig.
Erstmal, warum nenne ich, ist Lea Lin, also warum nur Lin und warum nicht Lea? Und,
ja. War schon immer nur Lin. Lin Lea klingt halt, glaube ich, einfach nicht so gut, deswegen ist es Lea Lin geworden, aber sollte schon immer Lin mein Rufname sein. Oder ist mein Rufname.
Okay. Weil bei deiner Tante, Ina Yoko, ist ein Bindestrich dazwischen. Habe ich mich vorhin gefragt, warum ist bei dir eigentlich kein Bindestrich dazwischen? Was
oder
ist so
bei Tim Thorn.
Ja,
keine
was hat
Ahnung.
Das zu bedeuten?
Das müsst ihr vielleicht dann nochmal mit deinen Eltern besprechen.
Ja, oder ich frage einfach ChatGPT. Der
nee,
weiß ja auch immer,
muss echt mit den Eltern besprochen werden. Und das
ja
auch
nein,
beide
aber
so bei selben
wenn ich deinen Vater anrufe, da reden wir über alles, aber nicht darüber, was mit deinem Namen zu tun hat. So. Dann weiß ich am Ende, was die schnellsten Socken sind und welches Laufrad ich fahren sollte. Aber
ja, es ist halt auch wichtiger. Prioritäten.
Aber ich finde, das sind auch schnelle Namen. Das hört man schon auch raus. So.
Ja, die Lin, sollten auch kurz sein. Also als sie Namen für uns gesucht haben, weiß ich, dass sie auch kurze Namen haben wollten.
Weil der Nachname schon so genervt hat.
Der ist schon lang. Auch schwierig auszusprechen, manchmal international.
Gib mal ein paar Beispiele.
Am meisten sagen sie Tütenberg.
Tütenberg.
Ja, aber to be fair, wenn erst das U und das E stehen würde, wie man es im Ausland manchmal auch sieht, beim Ü ist ja dann die Schreibweise, dann wäre es ja Tütenberg.
Ja,
ist natürlich jetzt dann gedreht und so, und dann, aber ja. Ich kann schon sehen, wo die herkommen mit Tütenberg.
Ja, das EU ist ja sonst auch nicht so in vielen Sprachen so gegeben, glaube ich, wie in Deutschland. Dieses Eu.
Okay, dann hätten wir das auch geklärt. Wollt ihr noch klären, wo sie genau herkommt? Ob das jetzt, welches Köln das ist?
Also das streng genommen, ist es Köln-Hochkirchen, wo wir wohnen. Aber also ich wohne da auch schon ein paar Jahre nicht mehr. Also ich bin vor ein paar Jahren nach Hürth gezogen, weil als Radprofi wohnt man in Hürth.
Stimmt.
Also auch nicht mehr in Köln.
Nee, keine Kölnerin mehr. Aber wir sind auch nicht in Köln geboren. Wir wurden in Mettmann geboren, wo meine Eltern herkommen. Also so richtig Kölner sind wir wohl auch gar nicht.
Ich würde gerne echt irgendwann mal so eine Sonderfolge machen, nur so mit Städtenamen aus dem Ruhrgebiet, aus eurem Einzugsgebiet da. Auch Mettmann.
Ja, gibt schon viele. Also, wobei, ich bin gerade in Brandenburg unterwegs, hier gibt es auch schon wilde Ortsnamen.
Ja, wir haben in Brandenburg haben wir auch Kalifornien. Wusstet ihr das?
Nee, ist das weit weg von Cottbus? Vielleicht kann ich mal einen Ausflug nach Kalifornien machen.
Ich google es, rede mal weiter. Ich muss gerade mal gucken, ob das wirklich stimmt, was ich da gerade gesagt habe, aber ich glaube schon.
Ob das nochmal mein, ja gut, ich muss jetzt auch raushauen, aber habe ich schon öfter gesagt, ob das nochmal mein Lieblingsort Katzenellenbogen schlägt.
Wo ist denn das?
Wage ich ja auch zu bezweifeln.
Wo ist
ja,
der?
Ja, ich habe, glaube ich, der ist im, ist das Taunus? Glaub schon, Taunus noch. Mm. So südlich der A3 von Itzstein aus. Da gibt es auch ganz wilde Namen. Strinz Trinitatis zum Beispiel. Kurze Geografie, Deutschland-Folge, Besenwagen wieder verlassen. Ich glaube, deine Tante haben wir letzte Woche auf der Trasse gesehen, auf der Heiligenhaustrasse. Ist die gerade in dies?
Kann gut sein, ja. Ich glaube, die ist nach Hause geflogen, auch nach der Vuelta, aber 100% sicher bin ich mir nicht.
Ja. Ey, ich hab's, das war nicht Kalifornien, das war Philadelphia.
Was? Das Gleiche.
So ähnlich.
Komm, Paul, jetzt raus aus dem Ortsnamen Rabbit Hole. Wir reden jetzt über Radsport.
Okay, Entschuldigung. Ja. Und es gibt noch Kanada, ein Landkreis Greiz. Okay, jetzt können wir weiter.
Ja, also endlich, glaube ich, jetzt hier die Teutenberg-Saga. Ist gar nicht zu Ende, weil Sven war noch nicht da.
Bei uns gibt es so viele, habt ihr ordentlich.
Also Lars Programm. War da, Ina Joko war da, Tim Thorn war da mittlerweile. Also Lars, dein Vater, Tim Thorn, dein Bruder, Ina Joko, deine Tante und Sven, deren Bruder.
Genau.
Sven, und dann habt das. Dann haben wir es.
Ja, aber dein Onkel oder nicht? Warum sagst du denn deren Bruder?
Ja, aber.
Ja, das ist.
Ja, das ist mein
Onkel. Nein, aber du sagst zu
Ina
Joko, sagst du Tante.
Das ist doch der Bruder von den Eltern. Von,
ja,
also
das
von
verstehe ich schon.
Und
aber,
Tante.
Nein, aber weil du vorher gesagt hast. Ja, aber, ja, okay.
alles nicht so einfach. Auf jeden Fall alle krass im Radsport unterwegs. Ich glaube, das wurdet ihr auch schon tausendmal gefragt. Ich habe mir zumindest heute die RTF-Folge mit dir angehört. Es wird natürlich auch alles aufgedröselt. Auch in jeder Folge von uns haben wir das schon mal aufgedröselt. Aber du eben auch, und Paul hat es eben schon gesagt, so, du bist erst 25, aber fest gefühlt schon 20 Jahre Rad, professionell. Es ist echt crazy.
Ja, es ist auch manchmal ein bisschen schwierig, weil alle immer sagen, ja, sie ist schon so lange dabei, aber so richtig alt bin ich nicht. Und ich habe ja auch verhältnismäßig spät eigentlich erst mit dem Sport angefangen, aber bin dann so direkt voll rein.
Was heißt denn verhältnismäßig spät? Verhältnismäßig familiär oder verhältnismäßig generell spät?
Naja, U17, zweites Jahr. Also für normale Leute vielleicht noch normal, aber unserer Familienstory nach ja schon eher spät.
Ja, vor allem habe ich das Gefühl, dass du dann aber auch schon direkt Profi geworden bist. Weil,
ja,
also
ich auch.
Also dich gibt es als Profi, du bist genauso lang Profi, wie es Besenwagen gibt. Also ja. du hast natürlich schon früher angefangen, nämlich im März, und uns gibt es dann seit Juni oder Juli, aber 2018 dein erstes Profijahr.
Zusammen groß geworden.
Ja, genau so.
Genau.
Was sind deine Erinnerungen? Wie war der Einstieg? Du musstest natürlich direkt wahrscheinlich hier so in unangenehme niederländische und belgische Rennen starten. Ich sehe das gerade.
In meine Profikarriere?
Mhm.
Ja, das kam schnell. Also
Ceratizid, Rotor, Pro Cycling, weibliches KT-Team und sag mal, wie es dazu gekommen ist, ob dich die Familie vermittelt hat auch oder du direkt gescoutet wurdest mit dem Namen oder und dann wie das so angefangen hat für dich.
Naja, das war dann in der U19, war ich bei Sunweb damals bei den Talent Days. Und dann saß ich da aber und die haben mir dann von ihren ganzen Sachen erzählt, die sie so machen und jeden Tag so ein Logbook ausfüllen und was weiß ich. Und ich hatte ja ein Jahr vorher erst angefangen, Rad zu fahren und auch nur so zum Spaß. Das geflügelte Wort bei uns zu Hause war dann immer, wenn ich keine Lust hatte zu trainieren, habe ich jedes Mal gesagt, ich will ja kein Profi werden. Das lief dann auch noch lange so, als ich dann schon Profi war. Und dann saß ich da schon und dachte, okay, das wird's für mich auf jeden Fall nicht. Also da, ich wollte halt so zum Spaß Rad fahren und so richtig auf Ernst, so wie die das vorhatten, war ich nicht so bereit. Und dann war es so ein bisschen die Frage, ich habe dann Abitur gemacht, was ich mache. Und dann dachte ich ja, okay, statt ein Jahr Work and Travel kann ich ja auch ein Jahr Rad fahren. Dann habe ich wenigstens bezahlte Reisen, komme ich auch ein bisschen rum. fahre ein bisschen Fahrrad und mache mir ein entspanntes Jahr und fange dann an zu studieren. Und dann habe ich halt nach einem Team gesucht und habe mich tatsächlich auch mit der Ina dann hingesetzt und dann mit der zusammen Bewerbungen geschrieben. Damals war das ja auch im Frauenradsport mit Management noch nicht ganz so viel vertreten. Und dann haben wir quasi ein ganz normales Bewerbungsschreiben aufgesetzt und dann das an die Teams rumgeschickt. Dann auf der UCI-Seite kann man sich ja auch so E-Mail-Adressen von den Teams raussuchen und ein paar hatte die Ina natürlich oder der Papa. Und dann haben wir die rumgeschickt. Und dann kam aber tatsächlich der Kontakt zu WNT, kam dann über Lisa Brennauer damals.
Okay.
Weil ihr Freund, jetzt Verlobter, der war da Mechaniker und die haben noch deutsche Fahrerinnen gesucht. Und dann hatte Lisa mich gefragt, ob ich schon ein Team habe und darüber kam ich dann mit denen in Kontakt.
Da warst du aber auch schon Bahnfahrerin, oder?
Ich habe eigentlich direkt mit der Bahn auch angefangen. Das waren so meine ersten richtigen Rennen bei der Winterbahnmeisterschaft. Da bin ich 3 Wochen vorher, wenn ich das erste Mal auf der Bahn gefahren, ohne hinzufallen, hat Papa mich direkt angemeldet.
Wie kommt man da so? Also ich meine, ich komme nicht aus dem Radsporthaushalt, so hat keiner bei uns gemacht und ich kam dann halt irgendwie so draußen mit Rennradfahren und bei uns in der Gegend gibt's auch Zero Bahn, aber das war dann für dich, hattest du da Bock drauf? Das war für dich schon normal? Du warst irgendwie schon wahrscheinlich mal dabei gewesen oder so?
Voll, also ich war ja als Kind ständig auf der Bahn, also der Papa ist ja so viele 6-Tage-Rennen gefahren und so, dann waren wir als Kinder immer da zugucken und dann, als ich noch nicht wirklich gefahren bin, war ich ja dann schon öfter auch mal mit dem Papa und mit dem Tim beim Dienstagsbahntraining einfach zum Zugucken und bin mit denen dahin gefahren oder hab Fotos gemacht oder so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich will das auch mal probieren. Und dann sind wir extra früher hingefahren, damit wir üben können. Und dann habe ich mittrainiert. Und dann bin ich 3 Wochen später gleich das erste Mal Winterbahnmeisterschaft gefahren.
Ohne Bremsen.
Okay. Ohne Bremsen.
Und hat Spaß gemacht?
Hat also Spaß gemacht, bin ja wiedergekommen. Und dann habe ich mich aber immer nicht so richtig getraut, die größeren Bahnrennen in Deutschland zu fahren. Und als ich dann in der U19 war, bin ich dann das erste Mal dann sozusagen deutschlandweit in Cottbus hier meine erste deutsche Meisterschaft gefahren. Und es lief auch ganz gut. Da bin ich dann beim ersten Rennen in der Einerverfolgung direkt Zweite geworden. Und dann dachte ich, naja, es läuft ja gar nicht so schlecht.
Jetzt habe ich vorhin mal so Wilma gefragt, was ich dich fragen soll, so aus ihrer Perspektive. Da kam jetzt nicht die kreativste Frage raus, aber eigentlich ist die auch wirklich angebracht, weil hast du dir jemals Gedanken gemacht, was anderes zu machen in dieser Familie? Ist so, ich denke mal, deine Mutter hat auch einen normalen Job, oder?
Meine Mama hat einen ganz normalen Job.
Also war da irgendwann mal, du hast erst U17 angefangen, so da hat man sich ja doch schon mal irgendwie ein bisschen Gedanken übers Leben gemacht, mit relativ wenig Erfahrung und Background zwar, aber gab es da so Gedanken an, wie wird mein Leben laufen, ohne die ganze Zeit Rad zu fahren?
Schon, weil für mich war das ja dann auch, als ich dann Profi geworden bin, ja auch mehr wirklich so ein Ding, so ich mache das jetzt ein Jahr und dann fange ich an zu studieren und mache was Richtiges im Leben. Mhm. Da hat man sich ja dann schon auch Gedanken gemacht. Und dann habe ich auch angefangen, Wirtschaftsingenieurwesen in Köln zu studieren. Aber wo genau ich dann damit hin wollte, so genau habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Und hast du vor, das nochmal fortzuführen oder hast du das?
Ich weiß es noch nicht so genau. Ich habe das relativ schnell hinter mir gelassen, weil es da Anwesenheitspflicht gab. Da habe ich dann schnell festgestellt, dass das eher schlecht zu vereinbaren ist mit dem Radfahren. Dann habe ich in Ansbach angefangen zu studieren. Da gibt es ja so einen Studiengang extra für Leistungssportler. Habe das jetzt aber auch momentan auf unbestimmte Zeit unterbrochen und habe gesagt, okay, ich konzentriere mich jetzt voll aufs Radfahren. Und weil ich halt auch noch gar nicht so genau weiß, was ich danach machen will, war es jetzt auch nicht so, okay, ich muss das jetzt abschließen, weil ich den und den Job dann später machen will. Deswegen jetzt erstmal Radsport und dann gucke ich mal.
Absolut. Ja, du, gehen wir mal so ein bisschen in die Karriere rein. Du bist auf jeden Fall relativ lange bei Ceratizid gefahren, 2018 bis 2024 und dann tatsächlich auch im letzten Jahr ein Jahr World Tour mitgenommen. Das muss man vielleicht nochmal so ein bisschen erklären für die Zuhörer, die nicht so ultrafirm sind in dieser ganzen Ligenverteilung der UCI da. Es gibt seit, ich glaube, letztem, gibt es seit diesem Jahr oder seit letztem Jahr Pro-Conti-Teams bei Frauen?
Ich glaube, seit diesem Jahr.
Ich glaube, erst seit diesem Jahr.
Pro-Teams erst seit diesem Jahr,
ja. Also es gab im Frauen-Profi-Radsport nicht wie im Männer-Profi-Radsport nur zwei Levels, nämlich World Tour und Conti-Teams. Und im Männer-Radsport gab es noch die PKT-Teams, also Pro-Conti-Teams dazwischen. Und das wurde jetzt für dieses Jahr eingeführt. Nichtsdestotrotz sind natürlich Frauen-Profi-Teams auch auf dem Conti-Level meistens in den großen Rennen mitgefahren, weil es ja insgesamt auch nicht so viele gibt. Und das wird jetzt eben professionalisiert mit dieser zweiten Liga da nochmal. Auf jeden Fall ist Ceratizid das deutsche Profi-Team, Frauen-Profi-Team, neben Canyon SRAM. Lange eben auf dem Conti-Level gefahren und ist dann 24 aufs World-Tour-Niveau aufgestiegen, beziehungsweise hat man sich das geleistet. Und ich gucke jetzt gerade, dieses Jahr auch noch World-Tour, genau, also sind noch oben. Du bist aber dann von der Saison 2024 auf die Saison 2025 mal gewechselt. Wir hatten uns dann letztes Jahr, glaube ich, bei einer Ausfahrt noch unterhalten, wo du das schon so angedeutet hast, dass du auch mal irgendwie was Neues sehen würdest gern. Da war aber noch definitiv nicht klar, wo es hingeht. Ja, lass erstmal über die Zeit bei Ceratizid reden. Ich meine, das sind irgendwie 7 Jahre, in denen wahrscheinlich relativ viel passiert ist für dich auch als, ich meine, wir sind hier der Straßenradsport-Podcast. Es ist ja immer noch, da werden wir auch nochmal drauf kommen, immer nochmal gesagt, dass du noch eine wesentlich ja, erfolgreichere Bahnkarriere nebenher hast. Aber lass doch mal über diese Straßenkarriere reden. Du steigst da ein, noch relativ jung, noch relativ unbedarft in 2018 und dann 7 Jahre Ceratizid, wo, was waren so deine Highlights da drin und von wem zu wem hast du dich entwickelt in der Zeit?
Ja, als ich in das Team kam, war das schon noch, würde ich sagen, ein kleineres UCI-Team damals ja noch. Also da gab es ja Conti und sowas gar nicht, dann waren es einfach alles UCI-Teams. Aber trotzdem halt mit einem guten Rennprogramm und da habe ich auch einfach die Chance gehabt, super viele Rennen zu fahren, auch schon große Rennen. Also mein erstes Rennwochenende in Holland bin ich direkt dann die ganz großen Rennen mit allen großen Fahrerinnen gefahren. Da stand ich am Start und dachte, oh Gott, was mache ich hier? War total überfordert, wusste überhaupt nicht, wohin mit mir. Und habe dann da so übers Jahr so ein bisschen gelernt, in den Feldern auch Rad zu fahren, weil ich bin halt vorher ja in der U19 auch nicht wirklich irgendwelche internationalen Rennen gefahren. Das heißt, war dann schon ein großer Leistungsunterschied. Und dann ging es eigentlich total schnell, weil dann in meinem zweiten Jahr halt Fahrerinnen wie Kirsten Wild und Lisa Brennauer dazu kamen. Und auf einmal haben wir bei den großen Rennen eine Rolle gespielt und wollten da vorne mitfahren und mussten halt dann auch abliefern. Und ich weiß noch, beim ersten Meeting, beim ersten Rennen mit Kirsten und Lisa, ich war so nervös und ich dachte, okay, verdammt, jetzt müssen wir hier richtig abliefern. Und dann hat Kirsten gesagt, im Finale wollte sie niemanden von uns sehen, weil sie hat Angst, dass wir mehr kaputt machen, als dass wir ihr helfen. Und ich saß da so und dachte mir, verdammt. Ja, dann wohl nicht. Und dann war das aber tatsächlich dann relativ schnell so, dass ich halt mit denen super gut klarkam und dann halt auch super viele Rennen mit denen gefahren bin und dann im Finale auch da sein durfte oder da sein musste und halt super viel von den beiden gelernt habe. Und dann war ich auch direkt in dem ersten Jahr dann bei Rennen Road Captain und so. Und dann hat man natürlich schon auch viel Verantwortung, wenn man bei der Rundfahrt steht. Lisa will auf GC fahren, Kirsten will auf Etappe fahren. Und die kleine Lynn ist dann da und muss halt versuchen zu handeln.
Warum haben die dich zum Road Captain gemacht und Lisa nicht selber? Weil Lisa viel mehr Erfahrung hatte zu dem Zeitpunkt.
Ja, weil sie halt gesagt haben, okay, normalerweise der, der aufs Ergebnis fährt, ist eher nicht der Road Captain, sondern jemand anderes. Und durch meinen Familien-Background habe ich schon immer, glaube ich, ein gutes Verständnis, wie Radrennen funktionieren. Bei uns werden auch Radrennen nicht einfach angeguckt, sondern da wird auch nochmal analysiert, wer jetzt was warum macht. Also da wird auch nochmal kurz zurückgespult und nochmal geguckt, welches Team sich gerade wie verhalten hat. Deswegen würde ich sagen, ich hatte von Anfang an eigentlich so einen theoretisch guten Überblick, wie Radrennen funktionieren. Und das haben die beiden dann auch so gesehen und dann war ich halt der Road Captain. Und die haben auch gehört, meistens.
Aber, stark.
Aber Entschuldigung, dass ich da noch eingehe, aber ich finde das, macht das, ist das heute immer noch so, dass ihr euch hinsetzt, du mit deinem Vater und deinem Bruder, ich weiß nicht, redet deine Mutter auch mit?
Wenig. Die guckt wenig. Nur.
Die guckt nur. Dass ihr euch das immer noch anschaut?
Schon. Also
ich mal von deinem Bruder weiß ich, dass er selber auch so aus, den sieht man halt, weil mehr Männerinnen übertragen werden natürlich öfters mal irgendwie im Fernsehen. Und da weiß man halt auch, dass der so ein Fuchs ist mit Positionierung. Aber krass, dass ihr das einfach so wirklich von der Pike auf gelernt habt mit Vater.
Ja, aber das ist auch mittlerweile immer noch so, wenn ich mir dann Rennen angucke und, keine Ahnung, manche Teamtaktiken nicht verstehe, dann rufe ich auch nochmal dann Papa oder Tim an und dann besprechen wir das nochmal, warum das Team jetzt sich so verhalten hat.
Also dich interessiert das einfach selber auch wirklich sehr?
Ja, voll. Also sowohl Männer- als auch Frauenrennen ist es dann so.
Also hier muss ich ja mal sagen, dass die Telefonate mit meinem Vater ähnlich sind. Also da geht es auch eigentlich zu, es geht kurz so, hallo, wie geht's? Und dann geht es eigentlich zu 99% über aktuelle Radrennen und taktische Entscheidungen der Mannschaften.
Aber ist das der Grund, weshalb du oft keinen Bock hast, über Radsport zu reden dann?
Ja, ich meine, es wird ja irgendwann omnipräsent. Ne? Ich weiß nicht, wie das dann im Hause Teutenberg auch mal nicht stattfindet, aber ich glaube, ihr macht schon auch so ein paar andere Sachen. War nicht letztens irgendwann noch Kegeln oder so, ne?
Wir waren letztens auch mal Kegeln alle zusammen.
Genau.
Nee, gibt schon auch noch andere Themen als Radsport, aber natürlich, wenn halt bis auf Mama alle im Radsport arbeiten, dann ist das natürlich schon ein sehr präsentes Thema. Bestimmt halt unser aller Leben.
Ist es, also ich meine, ich springe eh immer bei den Themen, von daher, Basti holt uns irgendwann mal wieder zurück. ist es dann sowas, wo du dich auch irgendwann dann später siehst, nach der Karriere, also nach deiner aktiven Karriere?
Also mittlerweile kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, dann im Radsport zu bleiben und dann da eine Rolle zu übernehmen als sportliche Leiterin oder Trainerin oder sowas.
Und würdest du es lieber im Männer- oder Frauenradsport machen?
Schwierig.
Oder unabhängig davon, wie jetzt gerade noch so die Verteilungen sind, weil ich glaube, es gibt sehr, sehr wenig Frauen im Männerradsport. Also jetzt die auf Trainerbasis oder Sportleiterinnenbasis arbeiten.
Ja, ich hätte da auf jeden Fall jetzt keine Angst davor zu sagen, ich will jetzt im Männerradsport arbeiten und das zu probieren. Aber ja, ich meine, es gibt ja mittlerweile auch dann genug Teams, die da mal durchtauschen und das fände ich, glaube ich, auch ganz cool, dann halt beides zu sehen. Weil es schon, also ich meine, der Frauenradsport gleicht sich dem Männerradsport ein bisschen an, aber grundsätzlich ist es halt taktisch und so vom Rennenfahren schon noch anders, würde ich sagen.
Was meinst du, sind die Größenunterschiede?
Im Frauenradsport sind die Teams kleiner und halt auch diese klassische Helferrollenverteilung. Das wird immer besser, aber ist nicht so ganz krass gegeben, finde ich, wie bei den Männern. Ich meine, die Männerteams, die haben 30 Fahrer, die können sich halt leisten, so und so viele Helfer einfach einzustellen. Und bei den Frauen, die Teams sind halt kleiner, die müssen halt trotzdem gucken, dass sie auf ihre Punkte kommen. Die brauchen halt ja fast über die Hälfte halt Fahrerinnen mindestens, die halt wirklich auch Radrennen gewinnen können, weil sie es sonst gar nicht schaffen, ihr Rennprogramm zu füllen. Und auch oft finde, also ich weiß nicht, ob das nur so meine Wahrnehmung ist, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, dadurch, dass die Rennen bei uns erst so spät übertragen werden, ist dieses sich so aufopfern früh schon für viele Mädels schwieriger, weil die Wertschätzung dafür oft nicht so gegeben ist und die Wahrnehmung davon. Bei den Männern, du schaltest halt das Radrennen ein und siehst halt Tim de Klerk den ganzen Tag von vorne fahren. Und du weißt, okay, der ist super krass, der fährt da, keine Ahnung, wie viele Stunden von vorne macht er das Tempo fürs Team und so. Und sowas, solche Fahrerinnen haben wir auch, aber das sieht halt keiner. Weil die halt nicht mehr da sind, wenn die Fernsehübertragung anfängt. Und dementsprechend ist das, glaube ich, ein bisschen schwieriger, dann so eine Fahrerin zu sein, auch im Frauenradsport.
Ja, das ist ganz interessant. Ist mir jetzt auch noch nicht so wirklich aufgefallen, dass es da solche Traktoren gibt, wie man die dann bei den Männern nennt, ne?
Ja, wie gesagt, ich glaube halt, es gibt viele Fahrerinnen, die das Potenzial hätten, das auch noch viel mehr zu machen, aber da gibt es halt einfach die Wertschätzung dann oft gar nicht auch so für so einen Job zu übernehmen, finde ich.
Wie würdest du manchmal gerne im Männerradsport stattfinden? Hättest du gerne mal diese Experience quasi? Ich meine, wenn du schon sagst, ihr habt früh angefangen, Rennen zu analysieren, habt ihr dann wahrscheinlich hauptsächlich Männerrennen, wo die vor allem früher auch öfters im Fernsehen waren, jetzt dann immer mehr Frauenrennen. Aber würdest du da gerne, wie gerne, also
ich würde da gerne mal mitfahren. Ja, also ich würde das gerne mal so miterleben, weil ich glaube, die sind ein bisschen strukturierter. Ich meine, es wird auch immer weniger gefühlt, weil das Finale geht ja jetzt wirklich, also manchmal völlig unkontrolliert schon 150 Kilometer vom Ziel gefühlt los, wenn man da manche Rennen guckt. Dieses klassische, wir lassen die Gruppe fahren und holen die irgendwann ein und dann so, das wird ja immer weniger. Aber ich würde das schon gerne mal live miterleben, auch so eine Rundfahrt und so, wie die so fahren, weil so Sachen wie ein Sprinter-Gruppetto gibt es bei uns Frauen selten. Mhm. Bei uns kann keiner Gruppetto fahren. Das ist wirklich, ich habe das jetzt in der Vuelta wieder gehabt, da sind die da Vollgas den Berg hochgefahren, wir hatten noch eine halbe Stunde bis zum Zeitlimit und noch 2 Kilometer. Und die sprinten da an einem vorbei und ich denke mir so, ja, okay, aber wofür denn jetzt hier? Und solche Sachen haben halt, glaube ich, viel mehr Struktur in meinem Radsport und generell der ganze Aufbau von den Teams. Wie gesagt, es wird im Frauenradsport viel, viel besser. Also im Vergleich zu, wo ich angefangen habe und jetzt, ist es ein ganz krasser Unterschied. Man sieht, jedes Team fährt zusammen und so. Das war am Anfang gar nicht so. Da ist jeder irgendwo gefahren und wenn du Glück hast, hast du mal 2 von deinen Teamkolleginnen rechts und links von dir gehabt. Aber so dieses Klassische als Team sich einreihen und so, das gab es damals noch nicht so wie jetzt.
Ja. Nervt dich das manchmal selber, weil du eigentlich weißt, wie das funktioniert, jetzt zum Beispiel in solchen Situationen, wo du anscheinend einen besseren Durchblick dann hast und die Mechanismen irgendwie durchblickst, aber...
Ja, also manchmal, wenn ich da so fahre, dann gucke ich mich um und denke mir, was macht ihr denn jetzt hier schon wieder? Also wie gesagt, gerade was das Gruppetto-Thema, das ist bei mir ein bisschen präsent gerade noch, weil es ja bei der Vuelta jetzt gerade an einigen Tagen für mich mein Platz war auf den Bergetappen. Und da wissen wir, wie gesagt, da wissen manche gar nicht, wie das funktioniert. Dann haben wir zwischen den letzten 2 Bergen 15 Kilometer im Tal, da attackiert die eine Solo das Gruppetto. Und wir kreisen halt mit 20 Mädels dahinter und holen die halt irgendwann wieder ein. Und dann frage ich mich halt, ja, okay, aber wo wolltest du denn jetzt hin? Wir wurden schon vor 2 Bergen abgehängt. Also zur Spitze kommst du sowieso nicht mehr und auch sonst nirgendwo hin. Und also da frage ich mich wirklich manchmal, was die machen.
Interessant.
Ja.
Aber ich weiß auch nicht, ob
das ein besonders ärgerliches Thema, wenn das Gruppetto nicht direkt so funktioniert.
Ja.
Ja, aber das, ich meine, Männerradsport ist natürlich auch so, in der Continental-Level ist es halt auch nicht so durchspielt, aber in der World Tour ist ja einfach, da weiß ja jeder, was zu tun ist. Also zumindest war das früher so. Und es ist einfach geil, dass du dich einfach reinsetzt. Irgendwer hat immer einen Plan und versuchst halt einfach nur dabei zu bleiben, wenn du einen ganz schlechten Tag hast. Und wenn es mal gut läuft, weißt du halt auch, dass du einfach warten kannst und solltest. Ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen, so komplettes Chaos zu haben, dann einfach alles überleben zu kämpfen und eigentlich eine Person nur weiß, dass wir jetzt alles in einem Griff haben, ja.
Ja, ich habe das dann auch manchmal versucht, denen das zu erklären, dass wir jetzt wirklich viel Zeit haben und wenn wir hier als Gruppe einfach gut durchgehen im Tal, dann haben wir noch jede Menge Zeit, den letzten Berg entspannt hochzufahren. Aber ja, ich glaube, da ist halt einfach so durch das Feld weg das Grundverständnis einfach noch nicht so hoch wie bei den Männern. Da wissen halt im Zweifel, selbst wenn ein Neuer dazukommt oder ein Quereinsteiger dazukommt, wissen halt trotzdem 95% vom Team, wie es funktioniert und sagen dem das halt. Und bei uns Frauen ist halt die Prozentzahl einfach eine andere. Und bei uns ist es, glaube ich, auch noch viel, viel einfacher, als Quereinsteigerin reinzukommen. Ich meine, es gibt so viele, die halt einfach jetzt erst spät anfangen. Und dadurch fehlt, glaube ich, halt in vielen Themen halt dieses Grundverständnis einfach noch so ein bisschen. Was ich halt ja von klein auf irgendwie gelernt habe. Deswegen verstehe ich das manchmal nicht, wenn andere Leute das nicht verstehen.
Wie nimmst du denn so den Star-Kult wahr, der ja jetzt auch im, was heißt auch, aber so ist ja super wichtig für jede Sportart, dass es eben Persönlichkeiten gibt, die so ein bisschen über den Sport hinaus strahlen. Wir haben das hier auch auf dem Podcast. Und es gibt ja jetzt auch im aktuellen Frauenradsport auf jeden Fall so Persönlichkeiten, die wirklich medial viel groß vorkommen, auch den Sport so ein bisschen hochheben und wie nimmt man das im Peloton wahr? Also sagen wir mal jetzt so die fünf stärksten Fahrerinnen oder es war immer so ein SD-Works-Team, was eigentlich alles gewonnen hat. Jetzt spreadet sich das so ein bisschen mehr, ist auch schön auf jeden Fall zum Zuschauen, haben wir schon öfter erwähnt. Aber wie nimmst du das wahr, diese Entwicklung so in die Richtung? Was kriegst du mit davon?
Generell finde ich, die Aufmerksamkeit ist halt viel, viel größer geworden und so gerade in Belgien, so Fahrerinnen wie Lotte Kopecky, das ist halt wirklich krass. Also ich bin dann Flandern, bin ich dann in irgendeinem Berg neben der gewesen und das ist wirklich der Wahnsinn. Da schreit jeder nur Hopp Lotte oder Lotte Kopecky und gefühlt 90% der Menschen, die da am Straßenrand stehen, haben nur Lotte angefeuert. Und auch die haben normal angefeuert, dann haben sie Lotte gesehen und sind völlig ausgerastet. Und das ist auch, glaube ich, wichtig für den Frauenradsport, dass so Fahrerinnen halt uns weiterbringen. Gut, die größten Fahrerinnen, die wir haben, finde ich, sind viele sehr unterschiedlich vom Charakter. Aber es ist halt bei den Männern ja auch so. Aber so richtige Stars, die auch so das Star-Leben so ein bisschen mehr ausleben, wie bei den Männern, gibt's, finde ich, noch nicht so ganz. Also die sind dann schon ein bisschen noch zurückhaltender, würde ich sagen.
Aber findest du nicht, dass Jamie Wollering sogar eigentlich im Männerradsport so ein bisschen überholt mit ihrer Persönlichkeit? Jetzt vielleicht nicht diesen Style, hier ist jetzt kein weiblicher Lewis Hamilton mit extravaganter Kleidung und irgendwie mit Supersportwagen ankommt, aber jetzt mit den irgendwie Sponsorships, die sie jetzt auch an Land gezogen hat und der internationaleren Vermarktung auch von dir als Persönlichkeit, finde ich das schon echt mega interessant, wo ich finde, dass der Frauenradsport gerade im Männerradsport so ein Ticken voraus ist auch. Klar, ein Pogacar ist wahrscheinlich eventuell sogar bekannter, kann ich mir vorstellen, aber Demi scheint mir attraktiver zu sein für die Unternehmen, auch langfristig gesehen, als Persönlichkeit. Also es ist gerade so ein bisschen die Wahrnehmung einfach.
Boah, das weiß ich nicht, das kann ich schwer einschätzen. Also ich meine, das ist auf jeden Fall gut, die sagt ihre Meinung zu vielen Themen und die äußert sich da auch und redet halt auch über sich und ihre Gefühle. Ich meine, bei der Vuelta hat sie ja auch emotionale Interviews gegeben und so. Und hat dadurch halt ja auch super viel Aufmerksamkeit. Wie viel Reichweite sie jetzt dadurch generiert und so, das kann ich schwierig einschätzen. Und ob das jetzt dann mehr Einfluss hat als manche von den Männern, das weiß ich nicht.
Ja, dann kommen wir doch mal ein bisschen zum Teamwechsel nochmal. Also jetzt erstes Jahr bei Lotto Ladies von quasi Deutschland nach Belgien gewechselt. Ja, du hattest, ich meine, klar, man fährt super viel für belgische Rennen, man nimmt die anderen Teams auch wahr, aber so von der Teamleitung her hast du ja noch keine anderen Erfahrungen gehabt als mit Ceratizid. Was hast du so, wie sind die Erfahrungen? Erzähl mal.
Gut, also ich meine, ich war jetzt halt ja nur in einem Team bis jetzt und ja auch super lange da und habe da super viel miterlebt und super viel gelernt. Und es war jetzt auch nicht, dass ich da nicht mehr sein wollte, aber für meine persönliche Entwicklung habe ich halt gesagt, okay, ich muss nochmal was anderes sehen, einfach um nochmal weiterzukommen, neue Reize zu setzen, ein neues Umfeld. Und da bin ich auch wirklich happy. Also es ist schon eine andere Struktur. Ich meine, mit dem Männerteam hinten dran gibt es halt viele Sachen, die halt schon viel professioneller laufen. Trotz, dass wir ja nur ein Conti-Team sind und Ceratizid ja World Tour-Team ist. Halt einfach mit der ganzen Struktur vom Männerteam dahinter ja viel mehr Möglichkeiten. Das merkt man schon. Aber sonst ist das Team halt sehr jung, also ich bin die zweitälteste mit 25, also super junge Mannschaft und halt dadurch auch sehr unerfahren, aber dann kann ich halt viel von dem, was ich schon weiß oder was ich gelernt habe, halt weitergeben und das nehmen die auch gut an und es macht mir auch Spaß.
Also ist das auch so ein bisschen eine Aufgabe, weshalb du ins Team gekommen bist? Ja. Um halt so Road Captain natürlich wieder zu sein, okay.
Genau.
Auch mit 25 auf jeden Fall auch früh.
Ja, wie gesagt, das war ja eigentlich dann schon in meinem zweiten Jahr Frauen war ich das erste Mal World Captain, was ja eigentlich auch sehr untypisch ist. Und da ist jetzt auch auf jeden Fall mein Job, den jungen Fahrerinnen dann zu helfen und denen zu zeigen, wie es läuft. Und genau.
Haben die für dich so Mutti-Spitznamen schon?
Nee, so schlimm ist noch nicht. Aber ich werde schon viel gefragt. Da geht es dann schon, was denkst du, was müssen wir heute anziehen? Ich so, naja, das weiß ich nicht. Das musst du schon selber wissen, wie kalt und wie warm dir ist. Aber ich helfe da gerne. Und die fragen auch immer ganz lieb. Und hören auch zu. Das ist gut.
Ja, ich habe hier in deinen Steckbrief bei uns auf jeden Fall auch deine ganzen Bahnerfolge reingeschrieben. Ich bin ja eigentlich, da würde ich immer gerne an Paul Voss abgeben, weil der zumindest irgendeine Ahnung davon hat und sich schon mal mit Bahnrennen beschäftigt hat.
Ja, na gut, also mehrere Juniorinnen-Meistertitel auf der Bahn, aber also Gefühl ist auch, alle Fahrerinnen, die irgendwie auf der Bahn unterwegs sind, haben das. Also so, ich freue mich ja über meine zwei, die ich habe, und bei euch ist das ja so, ihr wisst gar nicht mal, wohin mit den ganzen Trikots und Medaillen.
Ja, auf der Bahn gibt es halt viele Disziplinen. Da hat man halt mehr Chancen, dann Titel zu holen oder Medaillen zu holen.
Genau, aber du gewinnst auch die Bronze-Medaille bei der U23-Mannschaftsverfolgung. Zweimal EM-Silber auch in der U23. Ja, dann nochmal Bronze, Elite-Titel. Ja, EM-Silber, Elite, Ausstellungsfahren. Das habe ich, glaube ich, sogar geschaut, das Rennen.
Und, gegen Lotte Kopecky.
Genau, gegen Lotte Kopecky, ich wollte es gerade sagen.
Genau.
Best of the West.
Ja, es ist wahrscheinlich, würdest du auch so als deinen größten Erfolg wahrscheinlich nehmen, oder?
Genau.
Ja. Aber ist es so für dich, also was machst du lieber, Straße oder Bahn?
Die Kombination macht's. Also ich glaube, nur eins von beiden fände ich schwierig. Auf der Bahn gibt es halt ja auch einfach zu wenig Wettkämpfe, dass ich jetzt sagen würde, okay, ich mache jetzt nur Bahn. Weil ich schon noch lieber Rennen fahre, als zu trainieren. und nur Straße weiß ich auch nicht. Also wie gesagt, die Kombination macht es für mich. Ich finde beides toll. und will auch versuchen, bald so lang wie möglich zu machen.
Ja, ist LA ein Thema bei dir oder ist das schwierig wegen Bahnfahrer und Plätzen?
Ja, also, ich
Olympia.
Ja. Wollte grundsätzlich auch schon Paris fahren. Die IOC macht mir da so ein bisschen Strich durch die Rechnung mit ihrer Regelung, was die Nominierung angeht. Aber ja, LA ist auf jeden Fall ein Thema und da werde ich es nochmal versuchen.
Und wie ist es dann? Also wärst du dann Ersatzfahrerin für den Vierer und würdest du über diesen Platz dann rüberkommen? Oder ist es einfach jetzt gerade auch zu früh zu sagen, wie das aussehen könnte? Weil wenn, dann gehst du wahrscheinlich für die Massendisziplinen rüber, oder?
Genau, ich fahre eigentlich nur die Massendisziplinen, weil das meiner Meinung nach einfach auch einfacher zu kombinieren ist mit der Straße, weil man halt viel flexibler ist. Also ich kann halt meinen Plan viel freier gestalten und bin halt nicht von noch 3 oder 4 anderen Fahrerinnen abhängig. Und deswegen ist da einfach auch der Fokus. Und das sind auch die Rennen, die mir am meisten Spaß machen. Und ja, ich glaube, die Regeln stehen noch nicht ganz fest für LA, soweit ich weiß. Und meine Hoffnung ist halt schon, dass es einfach möglich ist, nur die Massendisziplinen zu fahren. Weil ja, ansonsten ist es für mich halt echt schwierig, da dann jetzt nochmal in den Vierer reinzukommen. Der läuft halt so gut. Ist halt nicht so, dass du sagst, okay, da kann ich mich nochmal schnell anmelden. Die haben ja doch durchaus sehr große Erfolge und machen das halt mega gut in der Mannschaft, in der sie sind. Ja, da hoffe ich einfach, dass die Regeln da nochmal zugunsten von Massendisziplinsfahrerinnen auch geändert werden.
Okay.
Weil man will ja auch bei Olympia eigentlich in jeder Disziplin die Besten am Start haben. Und ich glaube, so wie die Regel gerade ist, ist das halt nicht der Fall. Weil halt die Nationen teilweise, also ich meine, Verfolgung und Massendisziplin sind halt so unterschiedlich. Das kann man ja eigentlich nicht miteinander vergleichen. Und da halt zu sagen, die gleichen Fahrer müssen das fahren, da überlegt sich halt jede Nation, okay, was opfern wir jetzt? Oder was heißt jede? Es gibt schon auch einfach Fahrerinnen. Ich meine, bei den Briten oder so, da sind die guten Massendisziplinsfahrer generell eigentlich auch im Vierer. Aber zum Beispiel bei unseren Männern jetzt in Tokio haben sie halt gesagt, okay, wir nehmen die Massendisziplinsfahrer mit, weil die bessere Chancen haben. Und da mussten halt die Jungs, die eigentlich die ganze Zeit den Vierer besetzt haben, halt viele von denen zu Hause bleiben. Und bei uns, ich fahre halt eigentlich immer Omnium und Madison, aber da ging halt alles auf den Vierer, weil die halt mit Medaillenchancen nach Paris gefahren sind. Genau, und das sollte ja nicht das Interesse sein, dass manche Disziplinen geopfert werden, sage ich mal. Also es ist auch blöd zu sagen, aber es sollte ja grundsätzlich immer die Beste für jede Disziplin am Start stehen.
Ja, stell dir mal vor, du würdest einen Bahnsprinter das Straßenrennen fahren lassen.
Richtig, da ist es ja auch schon mal schiefgelaufen, sage ich mal.
Ja.
Und der Leidtragende sitzt hier im Zoom-Meeting.
Ja.
Im Bus.
Ja, okay, gut, dann hoffen wir mal, dass du mehr Glück hast in Zukunft als ich und du den wohlverdienten Platz bekommst. Ja.
Ja. Ein paar Jahre habe ich ja noch.
Ja, das stimmt. Also du wirst wahrscheinlich nicht mehr auf deine 5 oder 6 Teilnahmen kommen wie Roger Kluge dann.
Wird schwierig.
Das ist halt auch krass so. Ich fahre mit dem ja öfters trainieren und wenn du so überlegst, okay, 3-mal Weltmeister, irgendwie schon 100-mal Olympische Spiele, halt so ganz casual, so Dinge, die man gerne einmal haben würde. Also entweder, von mir aus reicht auch nur Teilnahme.
Für den ist Olympia wie Stürzen für Primus Roglic.
Ja, richtig. Ja, so ungefähr, ja. Ja, okay.
Ja, was hast du noch vor? Also jetzt mal so Straße und Bahn. Wenn du dir es aussuchen könntest, was willst du gerne noch erreichen?
Olympia. Also.
Also allein dabei sein ist schon irgendwie Erfolg, ne?
Also, ja, schon. Also ich glaube, dass jeder Sportler in einer olympischen Disziplin hat das Ziel, mal bei Olympia am Start zu stehen. Und das wäre schon jetzt so das größte Ziel.
Ich würde auch sagen, dass es unserem Sport für die Allgemeinheit, also entweder kannst du sagen, du bist irgendwie Weltmeister oder Weltmeisterin Europa und sowas, das können Leute auch mal was anfangen. Oder halt, du bist die Tour gefahren. Oder halt Olympiateilnahme. Also ich glaube, das stellt dich halt so unabhängig davon, dass jemand Ahnung vom Sport hat, können die halt einschätzen, wie gut du warst. Ob du denn jetzt so sagst, ich war mal Zweiter bei Lombardei-Rundfahrt.
Ja, Junge. Weiß keiner Bescheid. Ja,
nee, genau.
Bringt nix.
Richtig, oder Flandern-Rundfahrt irgendwie. Aber ja, von daher, ich finde auch so, dass allein die Teilnahme bei Olympia ist schon, ist ja auch ein langer Prozess dahinter. Ja.
Genau.
Ich hätte noch eine Frage, die so ein bisschen daran anknüpft, was Paul eben gesagt hat, so die Wahrnehmung des Frauen-Profi-Radsports. Wie ist denn das, wenn du trainieren bist? Wirst du als Profi wahrgenommen oder eher nicht? Ich meine, weil mittlerweile gibt es ja echt massig Radfahrerinnen und Radfahrer auf den Straßen. Fällt das den Leuten auf oder denken die einfach, du hast in dem Fall jetzt ein Lotto-Trikot an?
Ich weiß das generell manchmal, also wenn wir so durch Köln fahren, weiß ich generell nicht, ob die Leute das verstehen, dass wir Radprofis sind. Also jetzt unabhängig, ob ich da lang fahre oder ob ich mit Tim unterwegs bin oder irgendjemand von den anderen Jungs. Weil ich immer das Gefühl habe, mittlerweile die ganzen Leute, die rund um Köln Rad fahren, haben überhaupt nichts mit Radsport zu tun. Die denken sich wahrscheinlich, warum haben die so komische bunte Trikots an und nicht irgendwas in, keine Ahnung, schlichten neutralen Farben von irgendwelchen von den Hipster-Marken. Deswegen, manchmal weiß ich gar nicht, ob die überhaupt wissen, was Radprofis sind und warum wir so rumfahren. Und ansonsten weiß ich nicht, ob das jetzt einen Unterschied macht zwischen mir und Tim. Aber grundsätzlich im Lotto-Trikot glaube ich eher als im Ceratizid-Trikot. Also Lotto kennen mehr Leute als Ceratizid.
Ja, interessant. Das, so habe ich es auch noch gar nicht gesehen.
Nee, du hast über einigen Blickwinkeln auf den Radsport eine interessante Perspektive, muss ich sagen. Weil das habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber es stimmt natürlich. Ich glaube auch, dass wirklich viele, also die, ja, die, genau wie du sagst, die tragen halt dann irgendwelche einfarbigen Sachen von irgendeinem der bekannten Marken.
Ja, ich bin dann manchmal, also wenn ich bei so einem Group-Ride bin, habe ich das Gefühl, ich bin total unangebracht gekleidet, wenn ich in meinen Team Klamotten auftauche. Ich habe wirklich das Gefühl, ich passe hier überhaupt nicht rein und ich bin hier total fehl am Platz.
Geil. Ich habe ja so ein bisschen, also so diese Wahrnehmung, die habe ich schon auch und eigentlich ist tatsächlich dieser Podcast so auch so ein bisschen hat für mich die Motivation, diese Leute eben auch, die gern Rad fahren, abzuholen für Profisport, weil wir denen halt die Leute hier vorstellen und so ein bisschen Kontext zu allem geben und so. Und wir kriegen das auch und da auch danke, wir kriegen das auch oft wirklich als Rückmeldung. Also viele Mails kriegen wir so, ich bin über euch zum Radsport gekommen und jetzt gucke ich das auch immer und fuchs mich da rein und so weiter. Also wir müssen da alle weiter dran arbeiten, dass wir diese ganzen Radfahrer, und ich unterscheide das auch, es gibt Leute, die fahren Rad und es gibt Leute, die machen Radsport und interessieren sich dann auch dafür. Und das ist ja so ein Riesenuniversum und wir müssen die wirklich alle abholen und einsammeln, weil da gibt es einige Leute, die sich in letzter Zeit ein Rennrad gekauft haben und da noch eintauchen können.
Ja, ich habe auch, also welche, mit denen ich zur Schule gegangen bin, die fahren jetzt auch Rennrad.
ja.
Aber was ich mache, wissen die, glaube ich, trotzdem nicht.
Ja, das ist wirklich einfach eine interessante Entwicklung. Ich weiß nicht, ob das, ich meine, das müsste Andi mal beurteilen, so im Fußball, ob das da auch so ist. Leute, die einfach nur Fußball spielen, aber gar keine Ahnung von dem Sport an sich haben. Ich weiß nicht, ob das da so der Fall ist. Aber im Radsport ist es irgendwie auch einfacher, gar nichts mit dem, was wir machen, zu tun zu haben, sondern einfach nur dein eigenes Ding zu machen, einfach trotzdem Rad zu fahren. Von mir aus auch noch irgendwie ein Wattmesser dran haben, wissen, was Strava ist, aber um den Rest sich gar nicht scheren.
Ist eine ganz andere Welt.
Ich glaube, du kannst es eher mit Laufen vergleichen, ne? Jeder kann laufen gehen, aber Laufsport hat, glaube ich, kaum jemand eine Ahnung von, der das macht. Das ist einfach der Unterschied, ne? So der Profisport in anderen Sportarten, der ist halt so abgegrenzt von der Öffentlichkeit und ja, Radsportler kannst du, wenn du Glück hast, einfach so auf der Straße treffen. Das passiert ja jetzt, wenn du bei dir irgendwo auf der Wiese kicken gehst, selten, dass da irgendein Nationalspieler oder so vorbeikommt und einfach mitspielt.
Genau, die Unterhaltung hatte ich gestern Abend auch noch. So, kannst du Tischtennis spielen irgendwo, aber wirst halt selten auf deinem Feierabend Tischtennisplatz. Genau, Timo Boll treffen.
Ja, das stimmt schon, ja. Das ist schon ein guter Punkt, ja. Ja. Radsport ist weird, aber ist auch gut so.
Das ist halt cool, weil du im
ist, dass die ganzen Kinder von den Leuten, die jetzt im Radsportboom angefangen haben, Rad zu fahren, vielleicht sich später mal im Verein anmelden und auch richtig Radsport betreiben.
Da würde ich aber sagen, also zumindest hier in Berlin hat sich da schon einiges getan. Also ich sehe auf jeden Fall immer mehr Kinder wieder, die irgendwie bei so Vereinsausfahrten dabei sind, aber kann auch nur eine Täuschung sein. Basti?
Ja, ich habe einen guten Song.
Oh nee, ja, nur weil du einen guten Song hast, müssen wir es jetzt machen, ne?
Ja, okay. Ja, Lin muss auf jeden Fall. Ihr könnt ja nachdenken. Ich fange auf jeden Fall an. Also so Song der Woche, Lin, oder gerade so, was dein Lieblingssong zur Zeit oder dieses Jahr oder was auch immer ist. Du kannst jetzt schon mal ein bisschen nachdenken.
Oh Gott.
Weil, hörst du Musik im Training?
Ja. Ich singe auch gerne im Training. Ah. Also falls ihr mich mal irgendwo rund um Köln trefft, könnte es sein, dass ihr mich auch erst hört.
Also singst du wirklich so richtig alleine beim Training? Also so.
Ich singe da noch mit, ja. Okay. Also ich bin gerade in Cottbus eine Freundin besuchen und hier ist wirklich ja nichts weit und breit. Da trifft man ja auch niemanden, wenn man hier trainieren geht. Da hat man noch viel Zeit zum Singen. Ich habe ja auch sonst noch nichts zu tun, wenn man Grundlage fährt. Wenn man mitsingen kann, weiß man, dass man nicht so schnell fährt.
Ja, ich gebe dir recht, da ist nichts. Aber Brandenburg ist der beste Ort, um perfekte Intervalle zu fahren. Weil es gibt keine Ampeln. Es gibt meistens auch keine anderen Mitmenschen. Man kann einfach die perfekte Intervallsession da abziehen.
Und keine Berge.
Genau. Das heißt, keine Abfahrten. So von 5 Stunden trittst du halt auf 4 Stunden 58. Ist top.
Das ist richtig.
Okay.
Ja, da jetzt heute Richard Carapaz gewonnen hat beim Giro aus Ecuador und ich letzte Woche mal wieder in so eine Love Parade Playlist reingerutscht bin.
Ich vorhin auch gerade erst.
Ecuador von Sasch ist mein Song heute.
Ja, also nee, da bin ich noch nicht hinabgerutscht.
Ey, ist geil, ist ein geiler Song. Zieht's euch rein.
Ja, bei mir ist es Rafa Guido, Famax. Kennt ihr bestimmt, wenn ihr es hört.
Wie VO2 Max.
Ja, Lin.
Auf welchen Song hast du das letzte Mal mitgesungen?
Andi muss erst bei ChatGPT was eingeben.
Nee, ich habe auch was. Ich bin vorbereitet.
Ja, ich nehme If You Believe, weil das haben wir bei der Vuelta mal gesungen. Und dann statt, jetzt muss ich nochmal überlegen, wie
von
der Text genau liegt. Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Ich habe jetzt auch Angst, mein Handy zu benutzen, damit nicht, dass die Aufnahme abbricht. Kann ich jetzt nicht.
Warte, ich kann googeln für dich. If you believe.
Und dann haben wir immer gesungen vor den Bergetappen, if you believe, you can climb the highest mountain. Ich glaube, der eigentliche Text geht, if you believe, is if you believe, you can move the highest mountain oder sowas. Und wir haben immer gesungen, climb.
Und hat funktioniert?
Naja, Bergfahrerbeine hatte ich trotzdem nicht.
Ja, Hoffnung stirbt zuletzt. Na gut, also sind wir ja schon mal froh, oder ich bin ja schon mal froh, dass...
Welcher Interpret eigentlich?
Dass wir nicht bei Ballermann-Hits gelandet sind?
Ich reiche das nach, nicht, Basti. Welcher Interpret. Dann könnt ihr das irgendwo reinschreiben. Das,
diese Songzeile gibt es auf jeden Fall von mehreren Interpreten, würde ich sagen.
Ja, viele müssen dran glauben, über Berge fahren zu können. Deswegen singen das auch so viele. Also ich bin ja jetzt auch wieder voll im Intervalltraining drin und da brauche ich auch ein bisschen schnellere Musik. Und ich habe letztens irgendwie, die Kombo habe ich auch nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. Loco Dice und Haftbefehl, Ice Cold Dealer.
Was?
Klingt gut auf jeden Fall.
Muss ich auch mal gleich anhören.
Ja, siehst du, hast auch mal einen Musiktipp von mir, Paul.
Ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten, wenn wir uns bei der nächsten Vuelta treffen oder wo bist du dieses Jahr noch unterwegs?
Ich fahre jetzt dann im Juni nochmal Rennen in Belgien, Antwerp, Port Epic und Hageland und dann die Deutsche Meisterschaft und dann im Juli Deutsche Meisterschaft Bahn direkt und Bad Loise, glaube ich, und danach weiß ich jetzt nicht auswendig.
Aber Juni hört sich ja schon mal gut an. Eigentlich, ich mag die Rennen.
Ja, ich mag Antwerp-Port Epic, da freue ich mich auch richtig drauf. Da habe ich noch eine Rechnung offen von letztem Jahr. Also eigentlich generell, aber da hoffe ich, wird es gut dieses Jahr.
Dann drücken wir mal die Daumen.
Sehr schön, Ella, viel Spaß da, viel Glück.
Danke.
Und Bergbeine suchen schon mal für die deutsche Meisterschaft.
Nee, werde ich hier in Cottbus wohl nicht finden.
Ja, nur laut genug singen.
Genau.
Genau.
Da habe ich ja jetzt viel Zeit und viel Platz für. Hört mich zum Glück auch keiner. Genau. Vielleicht hilft. Gut, genau.
Alles klar, vielen Dank für deine Zeit.
Danke.
Gerne.
Und wir sehen uns. Macht's gut.
Ciao.
Bis dann.
Danke. Tschüss. Ciao.